170 Folgen. Grandezza. Liegen hinter uns? Nein, noch nicht ganz. Diese Folge muss noch dafür abgeschlossen werden für 170 Folgen. Grandezza. Liebe Leute, liebe Brüder, die Grand Dames, das ist ein Plural von Grand Dame. Dames?
Ja, mit ES hinten.
Und spricht man das dann?
Spricht man immer alles gleich aus.
Die Grand Dame ist auch
Plural. Les Grand Dames, vielleicht Dames. Ach, das könnte so ein Hint auf ein S hinten.
Die großen Dämme der Podcast-Unterhaltung begrüßen euch recht herzlich zu dieser ganz besonderen Folge. Wir sind die beleuchteten Brüder, bestehend aus Benny, das bist du, hallo.
Hallo.
Und mir, Tim, das bin ich, hallo, hallo. Wie geht's dir, mein lieber Freund?
Ach, das weißt du doch.
Okay.
Mir geht's sehr gut.
Machen wir daraus jetzt einfach ein Gespräch, als wäre das Mikrofon nicht da. Wir werden auch Namen nennen.
Lieber nicht.
Lieber nicht, ne? Wir werden Namen nennen. Wir werden so tun, als würde uns keiner zuhören. Das ist ein Blick durchs Schlüsselloch in unserer WG, in der wir nicht mehr wohnen. Ja. Nicht mehr, wir haben die in der
WG gewohnt.
Das ist deine Schuld.
Das ist meine Schuld.
Ist dir das zu 100% bewusst, dass es zu 100% deine Schuld ist?
Also ich sag mal, es ist nicht an dir gescheitert.
Nein, es ist deine Schuld.
Ich formulieren. Ich weiß nicht, ob man von Schuld sprechen kann.
Ja, doch, wenn du das bedauerst. Dann ist es.
Ich kann ja bedauern, nie mit dir in einer WG gelebt zu haben und trotzdem es für die richtige Entscheidung gehalten haben.
Aber ist es so?
Wie war denn das eigentlich nochmal?
Also, vielleicht haben wir jetzt unterschiedliche Varianten oder Versionen dieser Geschichte. Das kann ich dir sehr genau erzählen, weil das ist mir noch sehr präsent, obwohl es schon viele Jahre her ist.
Tiefe Verletzung.
Ich war damals ungefähr 19 oder 20, frisch mit der Schule fertig. Hatte. Ich sag mal, damals nicht das beste Verhältnis zu Hause und wollte gerne da weg. Und du warst auch schon länger mit der Schule fertig, hast aber nicht die erste Gelegenheit genutzt, um auszuziehen, sondern hast ja noch ein bisschen zu Hause gewohnt, richtig?
Ja, hast du noch kuschelig gemacht. Ich habe tatsächlich mein Studium noch zu Hause angefangen. Ich habe das
genau.
Erste oder sogar die ersten beiden Semester.
Ich würde fast sagen, die ersten beiden, weil als es dann nämlich bei mir soweit war, ich könnte jetzt auch, keine Ahnung, finanziell nebenjobmäßig mir eine Wohnung suchen, bin ich einfach davon ausgegangen, dass du und ich uns zusammen eine Wohnung suchen. Mhm. Und habe mich da richtig toll drauf gefreut, auch um dann irgendwie so in die Freiheit out zu bursten mit meinem damals besten Freund. Und dann hast du mich irgendwann einfach, ich sag mal, relativ herzlos, hart und herzlos per Mail oder per ICQ darüber informiert, dass du dir mit deiner damaligen Freundin eine Wohnung gesucht und schon gefunden hast, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das schon noch der Prozess des Suchens war oder direkt.
Aber ich war ja auch eine Zeit lang auf der Suche mit meiner Freundin und ihrer besten Freundin zusammen für eine Dreier-WG. Ich weiß nicht, ob das in der Zeit oder davor war. Das ist dann aber daran gescheitert, dass ihre beste Freundin dann nach Kiel gegangen ist, weil sie in Hamburg keinen Studienplatz bekommen hat.
Das wusste ich gar nicht.
Jetzt bin ich
ja gleich noch wütender, dass ich nicht Teil dieses Plans war. Offenbar.
Dass du nicht die vierte Person warst.
Ja, man hätte auch zu viert eine WG suchen können.
Hätte man.
Ja, und dann war ich verletzt und das hat auch dann zu einer richtig langen, ich sag mal, ruhigen Phase in unserer Freundschaft geführt, frisch nach dem Umzug. Weil es dauerte nicht sehr lange, dass ich dann auch in eine WG gezogen bin. Das war, und da haben wir tatsächlich im selben Stadtteil relativ dicht beieinander gewohnt und wir haben uns da sehr wenig gesehen.
Wir haben uns weniger gesehen als davor, als wir auseinander und danach, als wir weit auseinander gewohnt
genau.
haben. Das stimmt. Was aber auch daran lag, dass du dann ja mit jemand anderem zusammen in der WG gewohnt hast und da einfach den ganzen Tag Kronkorken durch die Wohnung geworfen hast. Das wäre wahrscheinlich sehr anders gewesen, die Phase deines Lebens. Wenn wir, aber also.
Ich würde es bestimmt zum Beispiel nicht rauchen.
Was? Oh Gott.
Glaube ich wirklich, bin ich fest von überzeugt. Das war der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, was mit verschiedenen Faktoren zu tun hatte, aber einer davon ein sehr wesentlicher war, dass mein Mitbewohner geraucht hat.
Also, eine Version ist tatsächlich insofern eine andere, vor allen Dingen rückblickend, als dass ich mir gar nicht klar ist, dass es jemals zur Diskussion stand, dass ich nicht mit meiner Freundin zusammenziehe, mit der ich ja schon lange zusammen war. Mhm. Insofern ist mir gar nicht klar, also mir war gar nicht klar, dass das in, wahrscheinlich war das eine Sache, die du dir in deinem Kopf so überlegt hattest,
aber
mir
sein,
nicht,
ja.
nie kommuniziert hast.
Das möchte ich nicht ausschließen.
Ich hingegen einfach davon ausgegangen habe, natürlich wäre das total cool gewesen, aber es seltsam gewesen wäre, wenn ich zu Hause ausziehe und dann nicht mit meiner, und dann meine Freundin auch in eine eigene Wohnung zieht und wir dann nicht zusammen gewohnt hätten. Zumal wir schon damals so eine Beziehung hatten, als wären wir irgendwie 45 und nicht 18. So von dem Häuslichen, sag ich mal her. Deswegen stand es, glaube ich, nie so richtig für mich zur Diskussion. Und ich habe das, glaube ich, bedauert, weil ich dachte, das wäre eigentlich cool gewesen, wenn ich dann vielleicht gerade Single gewesen wäre oder nicht in so einer engen Beziehung, festen Beziehung gewesen wäre, dass man sagt, aus zu Hause raus, erstmal mit dem damals besten Kumpel
zusammen. Naja, ich war damals auch liiert, aber Gott sei Dank bin ich nicht auf die Idee gekommen, oder ich glaube, wir beide nicht, mit meiner damaligen Freundin zusammenzuwohnen. Ja. Wir waren aber auch noch nicht so lange zusammen.
Ja, und die hatte nicht diesen Charakter der Beziehung, den wir hatten. Das war ja schon wirklich ein sehr vertrautes, sehr, sehr enges, ja. Und insofern, ich glaube, tatsächlich war es für mich so, dass ich hinterher dachte, das war deine Idee, das ist ja irgendwie, ja, klar wäre das cool gewesen, aber geht halt offensichtlich nicht, weil Beziehung schlägt Freundschaft, was das Zusammenwohnen angeht.
Host before bros, hast du dir gedacht.
Host before bros, habe ich mir gedacht. Nichtsdestotrotz wäre das, glaube ich, ganz schön cool gewesen.
Glaube ich auch. Aber ja, du hast vollkommen recht, das ist ein interessantes Gedankenspiel, was jetzt anders wäre, durch die dann ganz andere Prägung in jedenfalls für mich extrem bedeutsamen Jahren.
Ja, und auch wie mein Leben, das wäre auch sehr anders gewesen, in der Zeit auf jeden Fall mindestens. Ja. Ich glaube, das wäre schon cool gewesen. Vielleicht sollten wir das nochmal machen, willst du nicht?
Nur wir beide?
Ja.
Ja. Ich spreche mit meiner Frau.
Ich glaube aber, es wäre jetzt länger nicht so cool, wie es damals gewesen wäre, wenn wir zusammen wären. Weil damals war ja dieses, was du gesagt hast, nach raus und aufregen und das und dann zusammen auch irgendwie dann in der Stadt hier raus aus dem Vorort, sag ich mal, das wäre schon, hätte schon einen anderen Charakter gehabt, als wenn wir jetzt überlegen, wir die Pizza lagern und wie wir die Tassen sortieren.
Ich könnte mir vorstellen, dass wir wie so ein klischeehaftes altes Ehepaar wären.
Ich glaube, du würdest einfach ganz viele Sachen, die dich aufstoßen, lange in dich reinfressen und würdest dich immer innerlich darüber mokieren, ich Sachen handhabe.
Nee.
Und dann würdest du das immer so mit halben Kommentaren rausgeben und ich würde das an mir abperlen.
Ich würde das alle zwei Wochen im Podcast thematisieren.
unser Podcast würde eine sehr andere Richtung annehmen. Ja,
dann könnten wir so ein richtiges Grundkonzept einmal machen. So die WG-Buddies treffen sich zum WG-Treffen.
Das ist ein geiler Podcast.
Ja.
Also, und das weiß ich nicht.
Da muss man halt auch wirklich viele, also darauf achten, im Alltag nicht diese Dinge zu klären, die eigentlich klärungsbedürftig sind.
Das wird ja sogar vielen geraten, so in Beziehungen auch, dass man sich extra Zeit nimmt, um solche Sachen zu besprechen, damit das nicht die ganze Zeit in den Alltag sickert.
Ja. Dann müssen wir vielleicht doch auch wöchentlich hochgehen.
Ja.
Schaffen wir dann. Dann haben wir auch wirklich genug Zeit.
Dann haben wir genug Zeit. Also, wer weiß, vielleicht sitzen wir schon nächsten Monat hier in einem neuen Format, wenn Tim und ich zusammengezogen sind in eine 4-Zimmer-Wohnung.
4 Zimmer gleich?
Ja, 2 für jeden.
3 reichen.
Nee, ein Gemeinschaft und 2 Einzelzimmer?
Ja, und das Gemeinschaftszimmer ist der Podcast-Raum. Und doch 4 besser, ne?
Ja, Podcast-Raum und noch ein Wohnzimmer. Und ein
Wohnzimmer noch, ja. Okay, was gibt es denn, was dich so beschäftigt hat in den letzten 2 Wochen?
Mich hat beschäftigt, also ich finde es, kurz mal nochmal mehr Meter, weil wir noch nicht genug hatten. Ich finde es zurzeit super seltsam, also wir haben einen Podcast, das finde ich bemerkenswert, weil, also als du heute gekommen bist, hatte ich das Gefühl, dass wir ungefähr seit einem halben Jahr keinen Podcast mehr aufgenommen haben. Weil, glaube ich, gerade so viel passiert in meinem kleinen Leben. Und das ist so entrückt. Es ist wirklich wie eine Sache von so nach dem Motto, ja, stimmt, früher haben wir mal die Brüder-WG gemacht und früher hatten wir auch mal einen Podcast. Das ist halt für mich nichts Aktuelles mehr. Liegt auch daran, dass ich gerade ein paar andere Podcasts höre, ganz viel, weil ich sehr viel Fahrrad fahre, wie ich nicht müde werde zu betonen. Und das ist für mich nichts Gegenwärtiges, weil es gefühlt richtig lange her ist, dass wir es gemacht haben. Und deswegen habe ich auch gar keine also ich bin gar nicht in dem Modus. Ich sitze hier mehr so als Besucher.
Ja, okay.
Insofern.
Dann fühle dich da rein und ehre dieses Gefühl und mal gucken, was diese Energie mit dieser Folge macht.
Ehre das Gefühl.
Ehre das Gefühl.
Das ist ein schöner Claim.
Ja, wir ehren die Gefühle.
Aber natürlich haben mich Sachen beschäftigt in den letzten Wochen. So.
Wir haben uns auch eigentlich außer einmal kurz gar nicht gesehen in der ganzen Zeit.
Ja.
Viel los bei dir, viel los bei mir.
Ja, wir sind entrückt.
Ja, und deswegen ist es gut, dass wir hier heute wieder zusammenkommen und uns einige hundert Leute dabei zuhören, aus irgendwelchen Gründen. Danke dafür, ihr seid unsere Phasen. Ihr seid viele kleine Phasen in einer großen Brandung des Lebens. Mhm. Und die schwappert hin und her. Aber was hat dich denn so, ich sag mal, vielleicht so von allgemeingültiger Thematik beschäftigt?
Ach, ich verfolge so ein bisschen nach und nach, wie Trump seine Wahnsinnigen nominiert. Und dann gibt es immer eine News dazu und dann gibt es eine Bombendrohung gegen die und alles ist alles crazy. Und Putin will jetzt die Regierungsgebäude in der Ukraine angreifen und in China wird irgendein Minister gefeuert. Das ist irgendwie so dit und dat der Weltpolitik.
Die FDP ist geleakt worden.
Ja, hat sich selber geleakt.
Ja, aber hat sich selber geleakt, nachdem sie vorher schon geleakt worden sind.
Genau.
Mit ihrem Strategiepapier zum
D-Day.
Zum D-Day, zum Ampelbruch. Ich habe mir das tatsächlich einmal rauskopiert, weil ich das Wording so gut fand. So findet sich in einem Papier eine D-Day-Ablaufspyramide, die mit einer Phase 1 namens Zündung beginnt und mit einer Phase 4, Beginn der offenen Feldschlacht, endet. Die Phasen 2 und 3 befassen sich mit dem Setzen des Narrativs, qualitativ und quantitativ.
Wer hat denn das gewordet? Also das muss ja, entweder muss ja jemand Spaß dran gehabt haben oder gedacht haben, das ist ein geeignetes Bild für diese Sache. Aber das musst du ja nicht so benennen. Da zwingt dich ja wirklich niemand zu, selbst wenn du das so planst.
Ja, aber ich glaube, die fanden das geil. Und ich finde, das sagt auch sehr viel über diese Menschen aus, die da zumindest in solchen Positionen sitzen, dass sie Einfluss auf das Wording haben. Ob das jetzt Christian Lindner persönlich ist, aber ich finde, das passt sehr gut zu Christian Lindner.
Ja, also das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich finde es schon okay, wenn du in internen Dokumenten, von denen du glaubst, dass sie intern bleiben, nicht so schreibst und sprichst, dass es druckreif ist.
Ja.
Würde ich vielleicht auch tun.
Ja, finde ich prinzipiell auch okay.
Aber jetzt ist die Frage, wenn du nach deiner eigenen Fasson schreibst und dich unbeobachtet fühlst, dann kannst du ja auch verschiedene Humorfarben und verschiedene Arten von Metaphern wählen. Und ich glaube, dass mir tatsächlich diese Feldschlacht-Metaphern nicht so nahe liegen
würden. Nee. Ich würde auch ehrlich gesagt nicht drauf kommen. Also ich finde auf der anderen Seite als Mensch, der, also ich finde die FDP einfach grundlegend eine super krasse, alberne Partei. Aber was jetzt irgendwie aus, dass man es D-Day nennt und mit der Kriegsrhetorik gemacht wird, finde ich dann auch wieder fast ein bisschen zu doll.
Das Inhaltliche ist ja viel gravierender.
Eben, also dass man sich jetzt daran so aufhängt, das finde ich irgendwie, das kommt ihm vielleicht fast ein bisschen zugute, so dass man so die Schauplätze verschiebt zu diesem Wording, was halt bescheuert ist, aber
ja, da hast du recht.
Jetzt nicht so ein riesengroßer Skandal. Also ich finde die Tatsache, dass es diese Beweise gibt der Vorbereitung und gleichzeitig man noch genau im Ohr hat, wie Christian Lindner sich nach seinem Rauswurf vor die Kamera gestellt hat und zu sagen, wie gemein das doch ist, dass Olaf Scholz jetzt ihn gefeuert hat.
Ein Koalitionsbruch.
Genau, also das müsste doch der Skandal sein.
Man müsste eigentlich dieses Wort, diesen kleinen Ausschnitt von dem kalkulierten Koalitionsbruch, den musst du rauf und runter einfach
exakt
nur spielen.
Genau.
Auf allen Kanälen. Das ist so skurril, ja. Ja, genau. Und jetzt geht Olaf Scholz, zieht in den Wahlkampf. Den Boris Pistorius eine etwas seltsame Videobotschaft veröffentlicht. Anstatt dass er einfach nur ein Statement abgibt und sagt, ich stehe nicht zur Verfügung, hat er eine Videobotschaft abgegeben.
Die habe ich gar nicht gesehen. Also den Inhalt kenne ich natürlich, aber wie war die so?
War okay, aber ich finde das Format irgendwie unangemessen. Was halt ich aber auch
die neue Zeit finde, muss Instagrammable sein.
Jetzt sagen Söder, stellt sich jetzt hin und sagt, wie unwürdig das alles ist mit diesem Kandidaten und es beschädigt. Hat er denn schon vergessen, wie das bei ihm und Merz selber lief? Wie er sich wochenlang in Interviews, ich könnte mir schon, ich stehe natürlich, wenn ich gerufen werde, stehe ich zur Verfügung, bla bla bla. Das ist doch überhaupt nichts anderes gewesen, nur dass es da noch länger gedauert hat.
Über wen redest du? Das ist Markus Söder, der früher Bäume umarmt hat und als Shrek zu Halloween geht.
Das finde ich cool.
Das finde ich auch cool, aber irgendwie ist es auch wirklich ein bisschen strange. Also ich finde...
Der ist auf jeden Fall strange.
Der ist, also der hat einen Unterhaltungswert, ja, ne? Also tatsächlich würde ich fast sagen, das ist so der Mensch in Deutschland auf politischer Ebene, der am ehesten noch an irgendwie Donald Trump ranreicht, was so die Absurdität der Unterhaltung angeht. Wolfgang Kubicki könnte noch ein bisschen dabei sein, aber der ist einfach auch zu scheiße als Mensch dazu. Finde ich, meine Meinung. Kann ich äußern.
Ne? Wir haben ja heute kein Mikrofon an.
Das stimmt.
Deswegen reden wir ja über uns.
Genau, stimmt, so reden wir normal auch immer.
Cool. Wir hoffen, dass das nicht von der Süddeutschen abgedruckt wird.
Ich hoffe schon, dass es von der Süddeutschen
abgedruckt wird. Unser Podcast, wird. Ja. Transkript.
Vielleicht können wir so tun, als wären wir Whistleblower und schicken dann die Ausschnitte zu Süddeutsche und dann fangen die an zu recherchieren zu uns.
Ja.
Oh, das fände ich so spannend, was so ein gut ausgebildeter Investigativjournalist oder Journalistin, was die wohl über mich rausfinden könnten, wenn die sich so an meine Fersen heften.
Die würden sich den Podcast anhören.
Ja, da würden sie sehr viel herausfinden. Aber
das wäre die einfachste Weg.
Ich meine so über die Dinge, die im Podcast erzählt werden, hinaus, so konkrete Daten, Namen, Biografien.
Und wie die vorgehen würden.
Das würde mich richtig doch interessieren. Kann man sowas buchen als kann bestimmt, ne? Ich meine, Journalismus ist finanziell irgendwie schwierig. Also da
muss kannst du kaufen.
Ich kaufe mir mal so ein Investigativteam.
Ich mache mal die Heizung an.
Das ist so ein bisschen in Richtung, auch als würde man Detektiv oder Detektivin auf sich selber ansetzen.
Oh, ob es Leute gibt, die das machen. Die sich als jemand anderes ausgeben und sagen, dass sie jemanden überwachen sollen, aber das sind in Wahrheit sie selber.
Oh, bestimmt. Das kann ich mir schon vorstellen.
Aber zu welchem Zweck?
Naja, also erstmal vielleicht, um genau diese Fragen zu beantworten, die ich gerade gestellt habe. Was könnte man denn eigentlich über mich rausfinden? Vielleicht auch um, wie war denn das? Wir hatten das doch gerade neulich erst. Bei wem war das? Das war auch irgendwas Politisches. Scheiße, ich habe dann nämlich noch erzählt, dass ich so lachen musste, als ich ein altes Interview von irgendeinem Politiker, glaube ich, gehört habe, der gesagt hat, ich glaube, Kemmerich war das, der gesagt hat, bevor ich mich da irgendwie so ins so präsentiere und ins Rampenlicht stelle, dann möchte ich aber auch erstmal gucken, dass keine dunklen Schatten fallen, wenn das Licht auf mich fällt. Um sowas zum Beispiel zu machen. Man strebt vielleicht ein öffentliches Amt an, weiß, man hat Scheiße gebaut. Und dann guckt man zum Beispiel mit einem sehr professionalisierten Detektivbüro, was ist eigentlich so über mich herauszufinden.
I hate that I have to. Aber es gibt diese Star Trek-Folge, in der jemand möchte, dass er selbst umgebracht wird von einem Auftragskiller. Ich weiß nicht genau warum, was der Kontext ist, aber das ist die Absicht. Da wird jemand ein Auftragskiller, so, und dann will der aber nicht einfach nur, dass das passiert, der davon hat dann zu viel Angst, weil er sagt, er macht das, er wird gar nichts merken und so weiter, und dann spielen die verschiedene Szenarien durch. Und dann schlägt er ihm sozusagen vor, ich könnte das so machen und so. Und dann sieht man das mal und dann sagt er, nein, viel zu gruselig oder nein, viel zu schmerzhaft oder auf gar keinen Fall. Und der Aufwechsel ist halt mega genervt und er sagt, ey, was soll ich noch machen? Das ist so ein bisschen, das ist auch so ein Zweck.
Das ist ein bisschen so ein Zweck, ja. Also dafür könnte man es zum Beispiel nutzen.
Ist es eigentlich legal? Also da muss es auch legale Grenzen geben. Also wenn mich jetzt jemand, nicht beauftragter Privatdetektiv, irgendjemand aus Spaß oder aus Boshaftigkeit beschatten würde und mich heimlich beobachten würde und Sachen über mich aufschreiben, meine Tagesroutine aufschreiben würde oder sowas. Ist das erlaubt?
Naja, da sind wir ja schnell beim Straftatbestand Nachstellung oder Stalking. Und ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist, aber ich weiß, dass es ja mal früher jedenfalls so hieß, wenn nicht irgendwas passiert, also irgendwie tatsächlich irgendwas, irgendeine Form von Übergriffigkeit, sind der Polizei die Hände gebunden, weil die halt wirklich erst dann eingreifen können, wenn was passiert ist. Ich weiß, dass es da vor ein paar Jahren irgendwie da so eine Nachschärfung gab.
Ja, aber ist so eine Nachschärfung nicht ein Problem für Private Investigators?
Ja. Wobei da wahrscheinlich eine Rolle spielt, ob das auf eine Art und Weise gemacht wird, wo die Person, der nachgestellt wird, das mitbekommt. Und das soll ja beim Stalking, denke ich mal, so sein. Man will sich ja, also ich weiß, ich habe noch nie gestalkt und wurde auch noch nie gestalkt.
Das stimmt.
Thank God, aber...
Trotzdem will man das ja nicht. Also, aber jetzt Wie cool wäre das, wenn wir so einen Podcast wären, der jetzt hier so einen Private Investigator hätte?
Ja.
Und dann könnten wir einfach fragen, genau das. Wo sind die Grenzen?
Der Grund, warum diese Folge so besonders ist, wir haben hier einen Private Investigator und sind jetzt... Er klingt, als würde Benny hochsprechen.
Ich sitze schon die ganze Zeit hier.
Danke, dass du so ruhig warst.
Ja, kein Problem.
Stell dich doch mal vor,
kurz. Ich bin sehr gut darin, ruhig zu sein.
Wenn ich nicht will, dass mich jemand mitbekommt, dann bekommt mich auch keiner mit. Ja, wie ist denn das? Bist du schon mal verhaftet worden?
Ich? Nein. Ich bin sehr gut in dem, was ich tue.
Gut, dann danke für diese Expertenmeinung. Benny, komm du doch mal bitte wieder zurück.
Tschüss, tschüss. Ja, vielen Dank. Fand ich total interessant.
Ja, auch das könnte beitragen zu einer besonderen Folge. Und was ebenfalls dazu beitragen kann, ist, jetzt hast du gerade Star Trek mal wieder hervorgekramt. Und ich habe neulich diese Folge gehört, wo du so lange über
First Contact
gesprochen hast. Und ich musste so lachen und ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich währenddessen nicht so krass darüber gestolpert bin. Aber du erinnerst dich doch bestimmt noch daran, was der Auslöser dafür war, warum du diese lange Geschichte erzählt hast.
Ah,
du bist durch deinen Garten gegangen und hast gedacht, wäre es nicht gut, wenn Trump getroffen worden wäre.
Genau, weil ich kurz gedacht hätte, für einen Moment war ich der Versuchung erlegen, das gut zu finden.
Und kannst du jetzt ganz kurz für jemanden, der das vielleicht nicht mehr so parat und nicht richtig zugehört hat, ganz in einem Satz zusammenfassen, wie die Geschichte war, die du daraufhin von Data...
Vielleicht für deine Mama nochmal.
Vielleicht für meine Mama nochmal.
Ja, kein Problem. Data wird versucht, von den Borg, der Kollektivspezies, auf die andere Seite zu ziehen. Also seine Crew, die Loyalität zu seinem Captain, seiner Crew aufgibt und stattdessen das Geschenk der Menschlichkeit erhält und ein Borg wird. Und am Ende... nachdem er natürlich ein doppeltes Spiel gespielt hat, erzählt er seinem Captain, dass er für einen ganz kleinen Bruchteil einer Sekunde versucht war, das Angebot anzunehmen.
Ja.
Dass er deswegen ein schlechtes Gewissen hat.
Ja. Und weißt du, was so witzig darin ist?
Na?
In diesem ganzen Kontext. In deiner Parabel, die du zu Rate gezogen hast, ist Data der erfolgreiche Trump-Attentäter.
Ja.
Ist dir das bewusst? Der Erfolgreiche, also als wäre der Trump-Attentäter erfolgreich gewesen. Das ist Data, weil Data sich dafür entscheidet, und zwar nach 0, bla 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 Sekunden, und du hast es auch so schön in deiner ausführlichen Erzählung berichtet, wie er der Borg-Königin den Nacken bricht und halt dahin und richtig gewaltvoll diese Anführerin dieser großen Bedrohung der Menschheit auf brutalste Art und Weise.
Also du meinst, Data war kurz versucht, nicht diesen
Borg zu bringen. Nein, es geht nicht darum, wer was versucht, wer Versuchung war, aber man könnte die Parabel so verstehen, dass die Borg-Königin eigentlich Donald Trump ist. Als Bedrohung der Menschheit und somit Data richtig gehandelt hat. Und man sich deswegen eigentlich ja dazu darauf versteifen könnte zu sagen, es wäre gut gewesen, hätte man ihn den Kopf weggeballert.
Und er hatte kurz, hat er gezögert.
Genau.
Ja, aber dann hat er sich besonnen.
Im Grunde genau das Gegenteil von dem,
was aber ich habe über mich geredet.
Ja, ich weiß. Ich hab
und ich war der Attentäter, aber ich habe mich entschlossen, Donald Trump doch nicht zu... Nein, ich war nicht der Attentäter.
Warst du nicht, aber Data hat sich...
Data war ich. Data, so. Data? Ich habe Datas... Datas kurzen Wunsch, sich der dunklen Seite anzuschließen, damit verglichen, dass ich kurz bereit war, einen Mord zu rechtfertigen.
Ich weiß. Ich weiß, wie du es gemeint
aber hast. Aber es ist total lustig. Du hast völlig recht.
Also das ist im Grunde das Gegenteil von dem Aussagen.
Ja, beides gleichzeitig. Ambiguitätstoleranz.
Ja, Data ist der Trump-Attentäter. So habe ich es in meinem Handy geschrieben, wenn ich gerade zu Penny gelaufen bin und lachen musste, als ich diese Stelle gehört habe.
Und die Borg-Queen ist Donald Trump.
Ja, eine Bedrohung.
Das Ende der Menschheit.
Und er weiß, die Bedrohung ist nur zu beseitigen, wenn man das Oberhaupt tötet. Auf offenbar gewaltvolle Art und Weise.
Das denken sich diese Bombenattentäter jetzt auch in den USA.
Ja.
Ist das nicht schrecklich, dass das jetzt so weit gekommen ist, dass sogar die in Anführungszeichen gute Seite anfängt, politische Gewalt als Mittel zu...
Ja.
Also das heißt ja nicht, dass sie die gute Seite sind. Sie sind immer noch die schlechte Seite, weil sie Gewalt einsetzen. Aber die... ja.
Verzweiflung. Resignation, Zukunftsangst.
Hilft nur noch Militanz. Vielleicht ist das eine Anwendung für Danger Dan.
Was jetzt genau?
Naja, also ich habe das ja mal kritisiert, dass Danger Dan...
Wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, was uns allen bleibt, Militanz.
Genau, weil ich finde, man kommt halt einfach in Deutschland friedlich gegen alles an, weil wir ein liberaler, offener Staat sind. Aber das ist vielleicht das, wo jetzt die Leute in den USA sagen, nein, das kippt jetzt möglicherweise, je nachdem, was Trump tatsächlich tut.
Liberaler offener Staat würde nicht von jedem unterschrieben werden.
Bleibt, nee, das ist mir egal, das sind alles Faschisten.
Wow! Davon möchte ich
nicht distanzieren. Nein, nein. Aber von dem anderen distanzierst du dich nicht. Das ist ja interessant. Du akzeptierst Gewalt und...
Das habe ich dir damals schon gesagt. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich finde, die Schlussfolgerung, wenn man friedlich gegen Gewalt nicht ankommen kann, vorausgesetzt, es wird Gewalt gegen Unschuldige angewendet. Das, so verstehe ich das. Dann, und ja, nichts anderes hilft, dann ist der letzte Ausweg Militanz.
Ja, die Frage ist aber, in welchem Kontext du das sagst.
Ja.
Denn du kannst ja das suggerieren, dass wir jetzt an diesem Punkt in Deutschland sind. Und das ist halt.
Du kannst es auch so Bullshit empfinden aufgrund eigener Erfahrung.
Ja. Das,
und dann muss es trotzdem nicht stimmen auf on a big scale, ja, aber dennoch finde ich trotzdem den Schluss nachvollziehbar.
Na gut, wenn du irgendwie, okay, wenn du es so phrasierst, wie er es ja auch getan hat, und sagst, für den Fall, dass alle anderen Mittel. Das ist die Frage, das ist aber nur grundsätzlich die Frage, ist Gewalt irgendwann, ja, ich würde sagen, irgendwann ist Gewalt gerechtfertigt.
Ja,
in Notwehr ist es gerechtfertigt.
Genau, richtig.
Ist sie immer gerechtfertigt?
Und wenn halt
also in akuter Gefahr im Verzug?
Genau, und man kann das, finde ich, auch anwenden, wenn Gewalt angewendet wird.
Na klar,
wird,
würdest du ja auch jeder sagen. Man würde jetzt ja auch nicht sagen, Stauffenberg, mein Lieber, das geht so, nicht.
Oh, Stauffenberg, ich war ja letztes Wochenende in Berlin, vorletztes, mit meiner Frau, ein Wochenende. Und da waren wir auch im, wie hieß es denn, Museum für Deutsche Geschichte? Heißt es so?
Nee, es gibt das.
MDG? Nein, das hieß irgendwie anders. Deutsches Historisches Museum? So heißt es, glaube ich. Da waren wir drin. Und da gab es nämlich eine Ausstellung, die hieß irgendwie sowas wie, was wäre wenn? Entscheidungspunkte der Geschichte oder so war der Untertitel. Und die haben damit so ein bisschen geworben, dass sie halt so entscheidende Wendepunkte der deutschen Geschichte aus den letzten 150 Jahren darstellen und dazu eine Alternativversion, was vielleicht passiert wäre, wenn irgendwelche wesentlichen Dinge nicht so entschieden worden wären.
Ja.
Ganz normales Beispiel, Kuba-Krise, in Deutschland an der Grenze zur DDR standen sich westliche und östliche Militärs gegenüber und wäre das da eskaliert, hätte es zum Atomkonflikt kommen können. Und da habe ich gelernt, dass Stauffenberg jetzt so, ich sag mal, menschlich gesehen gar nicht so ein krasser großer Held gewesen ist, weil der hat ja 1944 versucht, Adolf Hitler umzubringen.
Ja.
Da war der Holocaust aber im Wesentlichen schon vollzogen.
Ja.
Das Einzige, worum es ihm und seinen Mitverschwörern ging, war das Sterben deutscher Soldaten zu beenden. Ja. Das war sein einziger Antrieb, seine einzige Motivation. Alles andere war ihm völlig egal.
Mhm. Totten.
Also auch das ja irgendwie ein ganz gutes
nicht ganz
Ziel.
Verkehrt.
Aber ja. Ich finde trotzdem, wenn man so Stauffenberg hört und sich nicht damit viel beschäftigt hat, dann denkt man, ja, das ist ein Hey, der hat einfach gemerkt, hier ist ein krasser Unrechtsstaat und wir wollen aufhören, dass Deutschland ein Unrechtsstaat ist.
Ja.
Aber er wollte vor allem, dass keine Deutschen mehr sterben.
Ja.
Das.
Aber der Feind meines Feindes ist mein Freund.
Ja.
Aber nein, das ist auch nicht ganz immer richtig. Aber ich finde das interessant, denn wenn du jetzt nochmal zurück zu Danger Dan, wenn du jetzt sagst, in der Notwehr darf man Gewalt anwenden, da würden fast eigentlich wahrscheinlich außer Gandhi alle unterschreiben. Und auch Gandhi würde heimlich seine Unterschrift setzen. Und die Frage ist aber, mit welchem Wording und in welchem Inszenierung und in welchem Kontext sagst du das? Und da ist für mich die Musik, das kommt, glaube ich, mein Unwohlsein her.
Weil er vorher Polizei und Staat und Polizeiapparat
so, genau. Er suggeriert im Grunde, dass wir in einem krassen Unrechtsstaat leben, in dem Menschen unterdrückt sind, und dadurch suggeriert er, dass es richtig ist, Gewalt gegen den Staat anzuwenden.
Aber der
und dadurch geil mit einer AK inszeniert, mit der Russenwaffe.
Der Hauptkontext des Songs ist ja nun einfach, was ist von der Kunstfreiheit gedeckt.
Das ist richtig. Und in dem Zusammenhang ist das Zitat wiederum ganz spannend, aber auch da weiß ich nicht, ob es eigentlich dem Song gut tut oder nötig ist, weil ich finde, das ist alles, was er davor macht und wie er das aufmacht und auch mit der Musik und so, ist eigentlich total wunderbar. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob diese letzte Strophe absichtlich nochmal so ist, so guck mal, wie weit ich in diesem Rahmen gehen kann. Ich kann suggerieren, dass wir in einem Umweltstaat leben, gegen den man sich mit Gewalt erheben darf. Das ist nämlich auch davon gedeckt. Oder ob er damit genau die Grenze durchbricht zum, jetzt mache ich übrigens wirklich nochmal eine echte politische, also das andere sind ja auch irgendwie welche, aber das andere ist so satirisch überspitzt, damit dass er mit Pfeil und Bogen Leute erschießt, dass das klar ist. Und da wird es, finde ich, nicht klar, ob es eine Überspitzung ist im Sinne der ersten Strophen oder ob er sagt, und jetzt setze ich nochmal einen anderen Punkt. Das finde ich ganz interessant.
Ich weiß, dass es ein vollkommen anderer Tenor ist, aber was empfindest du denn bei München von Ketka? Über den Song haben wir auch schon mal gesprochen, wo ich auf gute Art und Weise wütend wurde, um besser joggen zu können.
Ja.
Wo es ja um die Ungerechtigkeiten von Menschen mit scheinbaren oder offensichtlicher internationaler Geschichte.
Ja.
Probleme bei der Wohnungssuche im Laden gleich führen, Ladendieb gehalten zu werden und so weiter. Da
meinst du jetzt, vielleicht wärst du ein Opfer der Polizei?
Vielleicht wärst du auch ein Opfer des NSU, vielleicht wärst du auch ein Opfer der Polizei, vielleicht wärst du auch ein Opfer der Justiz.
Ja, das finde ich okay.
Ja.
Weil es da um die ganz rein um die Opferperspektive geht und darum, wie Menschen sich fühlen, wenn sie Dingen ausgeliefert sind. So ähnlich, wie du das gesagt hast. Das ist jetzt die Perspektive von Leuten, die sich hilflos fühlen und nicht die Hilfe vom Staat bekommen, die ihnen zustehen sollte oder die sie erwarten oder so. Oder die, wo sie zumindest so empfinden, dass dort auch, weil Leute mit zweierlei Maßstab messen, weil eine Einzelfallentscheidung aufgrund von Rassismus falsch gehandelt wird oder so weiter, finde ich das gut, weil das nicht sagt, wir leben in einem Unrechtsstaat, sondern sagen, es gibt Menschen, die Opfer von Rassismus auch auf der Ebene werden. Und das, würde ich sagen, ist auf jeden Fall richtig.
Ich empfinde die Tatsache allein, dass es direkt nacheinander genannt wird, NSU, Polizei,
ja,
Justiz, wirft da so einen Blick drauf, ja, dass es so alles ein bisschen das Gleiche ist.
Ich bin da auch ein bisschen zusammengezuckt, als ich das erstmal genau aus dem Grund.
Ja.
Aber da konnte ich mehr verzeihen aufgrund des ganzen
Rechtskontextes
des Liedes. Hast du ja gerade eben
schon gesagt, Kontext
als ist wichtig. Bei Danger Dan.
Okay.
Trotzdem. Und ich finde auch interessant, weil da hatten wir schon gesagt, der Song München rumpelt und wütet so vor sich hin. Der ist ja so wütend. Und da finde ich auch, wenn man das jetzt so mal als so von außen als Kunstwerk betrachtet, ist das auch mehr in Line von so einem, ich bin einfach sauer und ich dann haut man das so raus. Das ist anders als dieses feinsinnig, lyrisch, wohlüberlegte, ich leg euch jetzt mal den Haufen hin und guck mal, was passiert und ich teste mal so die Grenzen aus,
ja,
was Danger Dan macht. Das
aber ich muss, also ich finde, und das mag ich so unglaublich gerne an dem Song von Danger Dan, dass er ja in den ersten beiden Strophen, ich weiß, dass ich mir jetzt gerade selber widerspreche, fällt mir auf, vielleicht fällt es dir aber nicht auf. Das in den ersten beiden Strophen hat man das, so das Gefühl, jedes einzelne Wort und jede Textzeile ist so ein bisschen mit Lineal gezeichnet und ich probiere mal und ich guck mal, wie weit kann ich gehen und gehe da währenddessen schon auf eine Metaebene, also super vielschichtig, ganz bewusst. Und in der letzten Strophe, die ja mit der Militanz dann endet, die er ja dann auch im Grunde so labelt, so jetzt eben habe ich alles so gesagt, was man sagen dürfte und was man vielleicht sagen könnte, obwohl, haha, ich bin ja doppeldeutig. Aber da ist er dann irgendwie echt und emotional und er selbst. Und das ist ja auch thematisiert, mit wo er dann plötzlich anfängt mit Jürgen Elsässer ist Antisemit,
ja, genau.
Kubitschek hat Glück, dass ich nicht Bogen schieße.
Ja.
Gauland ist auch eher Nationalsozialist. Also da ist er ja.
Gauland tritt für den Bundestag an.
Er tritt für den Bundestag an?
Ja.
Echt?
Ja.
Gauland?
Ja.
Der ist doch schon scheintot, ja, oder was?
Er will es doch mal wissen.
Jetzt bei der Bundestagswahl?
Ja, 84 Jahre.
Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nee. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Ja. Das ist ja kurios. Wo denn? Kriegt er das? Hat er Aussichten?
Ich denke schon, dass er Aussichten hat. Also ich denke, er würde das nur machen, wenn er Aussichten hat.
Na, hat Georg Maaßen auch gemacht. Weil er dachte, er hätte Aussichten, ist Dritter geworden. Also, das hängt ja wirklich davon ab, wo man sich aufstellen lässt.
Auf seltsame Art und Weise würde ich sagen, dass ich Alexander Gauland für mehr für einen Profi halte als Hans-Georg Maaßen.
Das ist wohl so.
Ein Politprofi.
Ein Politprofi. Der hat viele Jahre Erfahrung. Ein bisschen so Biden, nur als Imperator. Oh, okay.
Das war AfD in aktueller Umfrage in Hamburg 9%. Still einstellig, wenn auch zu hoch.
Ja, wenn man sich vorstellt, dass vor kurzem, was war die letzte Wahl, wo so lange, ja, es war letzte Bürgerschaftswahl, ne? Wo es ganz lange so aussah, als würden sie es nicht schaffen.
Prozent,
aber viel wichtiger ist ja, wo ist die FDP?
3. Ich sag, aber komm, die FDP hat an der letzten Bürgerschaftswahl auch schon 4,9%.
Ja, ich weiß, auch geschafft. Aber auch so bei den ganzen anderen Umfragen, auch in Bayern, überall. Also, Also ich würde so lachen, wenn die bei der Bundestagswahl nicht über die 5%-Hürde kommen. Das kann ja passieren.
Das kann passieren.
Das würde ich haben. So gut finden. Wirklich so.
BSW
gut.
Auch nicht drin in Hamburg?
Nee.
Ja.
In Bayern auch nicht.
Linke ganz knapp, 6%.
Mhm.
Die Kampf auch von 9.
Ja, jo. Ja, okay, Politik. Lass uns mal die Politik beiseite
lassen.
Lass uns die Politik,
das ist nur ein Segment unseres Podcasts, den genau. Wir haben, oft zu meiner Überraschung.
Und Überraschungen sind auch andere Dinge, die ich heute erlebt habe. Nämlich habe ich heute erfahren, und es war so eine Roberto Blanco-Situation. Ich habe doch neulich gesagt, Roberto Blanco lebt noch und ja. War so super erstaunt darüber und fast erschreckt, als ich ihn im Fernsehen gesehen habe. Jetzt habe ich ihn nicht irgendwo gesehen, sondern habe gegoogelt, weil ich einen Podcast gehört habe, wo er Thema war. Moby lebt noch.
Warum soll denn Moby nicht leben?
Ich war 100% überzeugt, dass es irgendwie vor 10 Jahren mal die Nachricht gab, Moby ist an Krebs gestorben. Wirklich 100% überzeugt. Das ist so wie.
Hast du geguckt, wann man Krebs hatte?
Habe ich nicht geguckt, nein. Aber ich vor allem halt auch mit dem Tod in Verbindung.
Ja, ja, aber vielleicht war er so halbtot.
Das könnte sein. Das hat mich richtig doll erstaunt. So wie, weiß ich nicht, wer ist denn so früh gestorben, wo man sich so gewundert hat? George Michael zum Beispiel. Ne? Man weiß, George Michael ist tot und eigentlich sollte der halt noch nicht tot sein, weil er noch nicht so alt gewesen ist. Aber manchmal sterben Leute auch jung und früh. Ganz tragisch. Und ich dachte, Moby wäre einer davon gewesen. Ist aber nicht.
Alkoholsüchtig war er.
Ja, aber.
Schlimmer Alkohol- und Drogenabsturz.
Deine Quelle ist gala.de.
Nee, PureFM. Lebt heute vegan und verzichtet. Außerdem glaube ich nicht, dass die Gala fälschlicherweise schreibt, dass Moby. Doch, das glaube ich schon.
Doch, das glaube ich.
Aber Moby hat selber gesagt, dass er das Publikum nach Drogen fragte.
Mhm.
Habt ihr Drogen?
Yeah! Ja! Also Moby lebt noch.
Das Publikum von Moby hat auf jeden Fall Drogen.
Ich kann dich beruhigen. Der ist noch da.
Das ist schön.
Dann habe ich mich gefragt.
Also für ihn.
Mindestens. Themenwechsel.
Alle seine Freunde und Familie und Verwandten und so.
Ja.
Außer die ihn hassen.
Und die Leute, die seine Musik mögen und hoffen, dass er vielleicht nochmal ein Album veröffentlicht.
Ja, oder die Leute, die seine Musik, also vielleicht gerade die nicht, die seine Musik mögen und befürchten, dass er noch ein Album veröffentlicht und damit sein eigenes Werk beschmutzt.
Ja.
Und lieber wünschen, er wäre tot und sein Werk würde so stehen bleiben.
Aus die glaubst du,
solche
geben.
Krassen Fans gibt es bestimmt.
Auf jeden Fall.
Es gibt ja auch Leute, die schließlich sich einen eigenen Private Investor Geld auf sich selber aufhetzen. Also gibt es auch Leute, die Moby den Tod wünschen, weil sie seine Musik so lieben.
Es gibt auch Leute, die den selbsternannten König von Deutschland bzw. vom Königreich Deutschland zum Millionär gemacht haben, weil die denken, das ist ein gutes Lebenskonzept, was der anzubieten hat. Mit eigenem Führerschein, eigenen Banken und so weiter.
Ja.
Jetzt
muss er in den Knast. Der König von Deutschland im Knast.
Der reagiert ja auch nur, wenn man ihn mit...
die Monarchie ist am Ende.
Mit seinen ganz komischen Namen anspricht. Imperator ist einer davon. Imperator geht. Da reagiert er
drauf.
Aber Imperator reagiert. Imperator?
Ja, das bin ich.
Wenn du ihn einfach nur Imperator bei seinem Vornamen nennst, dann nicht.
Nee, Moby heißt er bestimmt.
Nee, der heißt, glaube ich, Jan.
Jan, was für ein Name für ein Imperator. Imperator Jan. Oh Gott, ey. Ein Wunder, dass er nicht seinem so eigenen Namen genannt werden will. Jan ist wirklich kein sehr imperialer Name.
Was wäre ein imperialer Name außer Caesar?
Gute Frage. Ach, ich könnte mir schon, also es gibt so Namen, die sind nicht imperial, aber die das würde ich okay finden. Raimund.
Raimund?
Ja.
Imperator Raimund.
Ja. Also da würde ich jetzt nicht sagen, das geht nicht.
Aber das ist doch eher, also das ist doch eher so Vergangenheit. Also da so kann man sich vorstellen, es gab mal den Imperator Raimund, der das ganz Lothrien. Lothrien ist.
Ja, natürlich solche alten Königsnamen, die gehen auch. Ja. Karl und so.
Nee, Konrad. Woran denke ich denn
die ganze Zeit? Lothlorien ist doch Herr der Ringe.
Herr der Ringe. Und Lothrien dann wahrscheinlich auch. Was meine ich
denn? Lothringen.
Die Lorelei. Ich rede von der Lorelei. Wo ich immer das Gefühl habe, das müsste eigentlich in Mittelerde sein, wenn von der Lorelei die Rede ist. Ich weiß auch nicht so genau, was das ist.
Ist das nicht ein Fluss?
Nee, die Lorelei ist, glaube ich, ein Gebiet, was irgendwie... Nicht immer gleich googeln!
Nein, ich google noch nicht sofort. Ich will nur, dass wir, wenn wir gleich fertig sind mit dem Spekulieren, dann schnell die Antwort haben.
Ah, wir müssen doch aber nicht immer antworten.
Ist die Lorelei mit I oder Y geschrieben?
Lorelei würde ich sagen mit I. Lorelei mit Y ist, glaube ich, Rory Gilmore. Und
okay, was glaubst du? Was ist die Lorelei? Ich, sag,
ich glaube, es ist ein Gebiet irgendwo an der westdeutschen französischen Grenze.
Guck mal. Ein geografisches Objekt.
Objekt.
Eine Schieferfelswand.
Mit Y übrigens.
In Rheinland-Pfalz.
Mhm.
Gut. Aber am Fluss gelegen. Am Rhein. Der Aussichtspunkt Loreleifelsen. Die Lorelei oder der Lorelei müsste es ja wahrscheinlich sein. Das ist einfach so ein Schieferfelsen. Super langweilig. Und es gibt eine Geschichte dazu. Und da ist irgendein Amphitheater. Also deutsche Geschichte.
Aber da ist auch Lorelei mit I gewesen gerade. Auch von Wikipedia.
Vielleicht ist das ein Fluss.
Oder ein Gebiet in der deutsch-französischen Grenze.
Nee, das ist nur die englische Variante.
Ach, auf Englisch schreibt man das mit I?
Ja, seltsam, ne? Dabei sind die doch die Y-Fanatiker.
Ja.
Die Engländer.
Die machen sich das Y auf Z. Also, ja. Was geht? Also, der thematische Schwenk zum Thema Comicbuch. Batman. Gotham City. Was passiert in Gotham City, wenn gerade richtig Alarm ist und Batmans Hilfe wird benötigt, aber es ist eine sternklare Nacht?
Und keine Wolken hängen da um das Bettzeichen.
Ja.
Wolken, ich glaube, in Gotham City ist
nie, immer, ne? Das immer ist zu, genau zu diesem Schluss bin ja. ich auch gekommen, dass es zu Gotham City gehört, dass da immer Wolken bewölkt
sind.
Ist.
Ich glaube, die sind in einer ganz komischen geografischen Lage, in einer ganz komischen Wetterlage und deswegen haben sie sich überhaupt nur das ausgedacht. Wir brauchen irgendwas, das verlässlich ist.
Ja.
Geil, immer Wolken da. Zack.
Ja.
Warum hat R. Kelly den Song gesungen? Ist das ein Soundtrack zu irgendeinem Batman-Film gewesen? Und warum singt der City of Justice so gospelmäßig City of Peace? Es ist doch gar keine City of Peace.
Nee,
ist überhaupt nicht. Ist das nicht Ironie?
Vielleicht.
Oder hat er einfach nicht gecheckt, wofür
die Utopie. Die Utopie, wenn Batman aufgeräumt hat. Hm. Ah, zu welchem Film ist denn das?
Gotham
ist das City. Zu Batman und Robin? Oder Batman Forever?
Auf jeden Fall nicht zu einem anderen.
Nee, auf jeden Fall nicht zu Christopher Nolan und auch nicht zu den Tim Burton. Ja,
die hätten R. Kelly niemals erlaubt, Musik für ihre Filme zu
verwalten. Der mag gern junge Frauen anpinkeln, mit dem wollen wir nichts zu tun haben.
Das wussten sie noch nicht, aber trotzdem hätten sie es geahnt, dass der ein schwieriger Schweinebacke ist.
Ich glaube, da kriegt man so einen Vibe.
Ja, weil R. Kelly kriegst du einen Vibe. Schon alleine, wenn er dieses Lied singt, finde ich. Ich fand den immer schon dubios.
Mm. I Believe I Can Fly war schon ein krasser Hit.
Storm is over.
Kenn ich.
I can feel heaven. Immer so krasser Gottesbezug. Aber Frauen anpinkeln. Was sagt Gott dazu?
Ich glaube, ich finde Gott nicht so schlecht.
Glaubst du, Gott wiegt das gegeneinander auf? Sagt, du hast echt viel über mich gesungen, im positiven Sinne?
Ich könnte mir vorstellen, dass Gott es nicht schlecht findet, wenn Frauen angepinkelt werden.
Glaubst du, das findet Gott?
Ich glaube, das ist
ein Golden Shower King. Wenn die Frauen das nicht wollen?
Ja, das ist ihm egal.
Das ist Gott egal?
Ich glaube, Gott sind Frauen einfach egal.
Gott sind Frauen egal?
Ist meine
Warum
These.
Warum hat er sie denn geschaffen aus der Rippe des Mannes?
Um was zum Unterdrücken zu haben für den starken Mann. Macht dir die Erde untertan und die Frau auch, so schätze ich.
Er hätte doch auch Schildkröten sich untertan machen können.
Haben sie ja auch, aber es reicht nicht.
Reicht nicht. Brauchen noch
ein männliche Mensch,
ebenbürtiges Wesen männliche, oder fast ebenbürtiges Wesen.
Der männliche Mensch
dürstete ist gierig. Der dürstete nach einem Wesen, das nicht so leicht zu unterdrücken ist.
Ja.
Deswegen hat Gott die Frauen auch so streitlustig gemacht, um nochmal ein paar Sexismen rauszuhauen.
Ich möchte kurz betonen, ich rede jetzt nur von meiner Theorie, wie Gott diese
genau,
Thematik
sieht.
Ne? Ich nicht, ich bin
also, anderer Meinung. Ich rede vom christlichen Weltbild, dass Frauen als streitsüchtig
brandmarkt. Wie möchtest du dir irgendwie sonst erklären, dass dass die letzten 2000 Jahre durchgehend Patriarchat weltweit waren?
Außer, dass Gott das durchgesetzt hat?
Ja.
Aber ich glaube ja gar nicht an Gott.
Aber wenn er...
Das ist der Grund, religiös zu werden.
Was denn?
Anders lässt sich Sexismus nicht erklären.
Ah.
Sexismus lässt sich nur durch einen sexistischen Gott erklären. Deswegen müssen wir jetzt morgen in die Kirche gehen und sagen, praise the Lord.
Wenn wir Sexismus wollen.
Nee, wenn wir akzeptieren, dass es ihn gibt und sagen, Alter, wir finden zwar, wir teilen nicht deine Werte, aber Respekt vor deiner Macht.
Okay, andersrum gesagt. Also jetzt Gedankenexperiment. Das Teil 2. Was wäre denn, wenn jetzt der Gottesbeweis
Da wäre. Liegt auf dem Tisch.
Du weißt, okay, der christliche Gott, so wie er in der Bibel beschrieben ist.
Das ist er.
Und den gibt's wirklich.
Ja.
Der Typ ist allmächtig, es gibt irgendwie Leben nach dem Tod, das, was wir auf Erden tun, ist wichtig für das, was danach passiert, bla 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 bla. Was würdest du ändern an deinem Leben? Würdest du etwas ändern an deinem Leben? Was würde sich in deinem Leben verändern, wenn jetzt der Beweis vor der Tür stünde, es gibt den christlichen Gott, wie er im Neuen Testament
genau, und ist damit auch vermacht, dass alles, was die Kirche sagt, tatsächlich Gottes Wille ist? Ja. Also sie ist wirklich der Sprachrohr Gottes. Ja. Das heißt,
der Katholizismus hatte die ganze Zeit recht.
Und aber naja, das ist ja easy, muss man sagen. Also wenn es mir jetzt nur darum geht, nach meinem Leben, nach dem Tode, dass es dann ja geben wird. Erstmal cool, würde ich sagen. Lebensverlängernde Maßnahme, Eternity in geiler Umgebung. Okay,
nehme ich Ansichtssache.
Ja, Ansichtssache, hast du recht. Aber muss ich ja akzeptieren, zumindest. Ja. Ich würde irgendwie versuchen, meinen Frieden damit zu machen. Dann ist es ja so, dass im christlichen Glauben es super viele Möglichkeiten gibt, auch wenn du Leute strangulierst und anpinkelst oder so, dass du trotzdem noch in den Himmel kommst. Mhm. Sagst du ein paar Mal Ave Maria. Also, es gibt das, richtig, ich würde mich schlau machen, was der einfachste Weg ist, meinen Weg in den Himmel zu sichern. Außer, naja, doch, also ich gehe jetzt wirklich davon aus, man könnte auch sagen, gehe ich halt in die Hölle, ich glaube, die Hölle liegt mir viel mehr. Aber ich muss ja davon ausgehen, nein, die Hölle ist wirklich nicht, wirklich schlimm.
Ja.
Und ich würde schon in den Himmel kommen wollen. Das heißt, ich würde den Minimum Effort machen, um in den Himmel zu kommen.
Wenn dazu zum Beispiel gehört, gleichgeschlechtliche Liebe abzulehnen, weil die Katholiken das auch nicht
so cool finden. Das ist nicht der christliche Glaube.
Aber ich sag doch gerade, habe ich doch noch einschränkend gesagt, alles, was der Katholizismus gepredigt hat, ist korrekt. Das ist
aber
das
der Katholizismus ist da auch nicht ganz eindeutig.
Gedankenexperiment, mach dir mal darauf. Also
lass also mal du darauf möchtest rein. Jetzt, du möchtest sagen, wenn ich nicht so leicht davon komme, sondern ja. über meine moralischen Grenzen wirklich hinübergehen Exakt. Müsste,
ja.
Oder müsste ich schon schwer ins Grübeln kommen, ob mir meine Werte wichtiger
Zu sind Lebzeiten.
Als Ewigkeit in der Hölle zu riskieren.
Ja.
Ich glaube, da würde ich mich moralisch wahrscheinlich schon ein bisschen flexibel zeigen.
Die Beleuchtungsbrüder in Folge 170 werden moralisch flexibel.
Also die Ewigkeit in der Hölle.
Ja, das ist schon ein starkes Faustpfand.
So hat die Kirche das ja auch geschafft.
Klar.
Und wenn das wirklich wahr wäre, dann... Das wäre schon ein krasser Zufall. Also das wäre schon echt erstaunlich. Aber
weiß nicht, ob man von Zufall sprechen
ich muss kann. Ja nicht predigen. Ich muss das ja nicht predigen.
Du musst es nicht
predigen. Ich muss vielleicht in den Laden eintreten und ein bisschen Geld an die zahlen.
Und das ist wichtig, ja.
Ich glaube nicht, dass die von mir verlangen, dass ich homophob durch die Straßen ziehe und Homosexuelle beleidige oder anzeige. Aber es würde sich global ändern,
Heidewitzka. Ja, genau diese Frage habe ich mir auch gerade gestellt.
Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass ziemlich viele Leute direkt mal konvertieren würden, weil alle doch am Ende lieber ihren Arsch retten wollen. Also wir gehen jetzt auch davon aus, dass jedem der Beweis präsentiert wird und einleuchtet. Also alle glauben, dass das wirklich stimmt.
Ja.
Also alle anderen Religionen sind instant tot.
Aber nicht glauben, sondern das ist ja das Entscheidende, dass man weiß,
ja, genau.
ne, dass alle, man nicht mehr glauben muss. Es
gibt von einem Tag auf den anderen keine andere Religion mehr.
Genau, weil einfach der Beweis da ist, es gibt diesen einen Gott. Wobei, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dann die Folgerung von sehr vielen Menschen, die jetzt vielleicht dieser Religion, die gerade nachgewiesen wurde, nicht anhängen, dass man einfach sagt, das andere gibt es auch, das wurde nur bisher noch nicht bewiesen. Also ich glaube nicht, dass instant alle anderen
Religionen tot werden. Nee, dazu gehört ja, dass es monotheistisch gibt nur einen Gott und zwar diesen.
Achso, dass der Beweis, dass
ja,
er das in sich ja das, trägt. Dass, genau. Ja, okay, du hast recht. Ja.
Alle anderen Religionen sind tot, es gibt keine Glaubenskriege
mehr. Ich glaube trotzdem, dass sich da nicht alle dran halten würden. Also,
ja, es gibt ein paar Leute, die wahrscheinlich durchdrehen würden einfach.
Es gäbe bestimmt auch richtig viele Menschen, die ganze Zeit wirklich daran geglaubt haben, aber dann aufhören daran zu glauben, wenn es einen scheinbar wissenschaftlichen Beweis
gibt. Glaubst du, das gibt's auch? Aber es gibt auch Leute, die sich selbst Private Investigator.
Also, ja. Darauf kommen wir heute immer wieder zurück. Ich möchte eine Pause vorschlagen, wenn du damit einverstanden bist. Heute, am 28.11. um jetzt 21.08 Uhr wird es Zeit für eine Pause.
Einverstanden, Tim.
Cool, Benny. Bis gleich.
Pause.
Pause Ende. Ich habe einer jetzt ganz neuen Tradition folgend während dieser Pause ChatGPT gefragt, wie würde sich die Welt verändern, wenn es einen eindeutigen Beweis für die Existenz des katholischen Gottes geben würde?
Wow.
Einleitung ist, ein eindeutiger Beweis für die Existenz des katholischen Gottes würde die Welt auf tiefgreifende und vielfältige Weise verändern. Hier sind einige potenzielle Auswirkungen. Ich sage dir die Überschriften und du sagst mir, welche du gerne hören möchtest. Religiöse und spirituelle Konsequenzen, philosophische und ethische Folgen, wissenschaftliche Konsequenzen, soziale und politische Auswirkungen, persönliche Auswirkungen, Fazit.
Ich finde alles interessant.
Scheiße.
Musst du ein bisschen ausruhen. Ich finde es wirklich alles interessant.
Ich habe es selber noch nicht gelesen, weil es so viel ist. Also es gibt noch Unterüberschriften. Bei religiöse und spirituelle Konsequenzen gibt es Stärkung des Glaubens. Das ist im Grunde das, was du gesagt hast. Dann religiöse Umorientierung. Mhm. Das wird hier so formuliert. Andere Religionen und Glaubensrichtungen könnten entweder geschwächt werden oder versuchen, ihren Glauben mit diesem Beweis in Einklang zu bringen.
Hast du gesagt.
Einige könnten den katholischen Glauben annehmen, während andere neue Interpretationen entwickeln würden. Und Existenz von Himmel, Hölle und Sünde. Die Vorstellung von einem Leben nach dem Tod und moralischer Rechenschaftspflicht. Geiles Wort. Würde an Bedeutung gewinnen, was viele davon veranlassen könnte, ihr Verhalten zu überdenken. Das hatten wir. Philosophische und ethische
Folgen. Donald Trump, Alter. Ja. Der würde sich sofort... Nee, es würde sich ja niemand umbringen. Nee. Alle würden versuchen, diesen Long Life... Also alle bösen Menschen würden diesem Long Life-Kult anheimfallen, um möglichst lange nicht ins Jenseits zu kommen.
Ich glaube, Donald Trump nun als einzelne Figur würde einfach behaupten, dass alles, was er bisher getan hat, absolut im Einklang ist.
Aber er wüsste, dass das nicht stimmt.
Ja, ich glaube, das interessiert ihn nicht.
Ich glaube schon. Ich glaube, dem würde der Arsch fucking krass auf Grundeis gehen.
Überdenken der Moral wäre eine philosophische und ethische Folge und freier Wille versus Vorherbestimmung.
Ja.
Auch eigentlich selbsterklärend. Wissenschaftliche Konsequenzen, Veränderung der wissenschaftlichen Methodik. Wissenschaftliche Theorien und Forschung könnten versuchen, sich mit der Realität eines Gottes zu arrangieren. Möglicherweise würde es Versuche geben, göttliche Mechanismen zu verstehen oder zu erklären. Mhm. Und Fragen zur Schöpfung. Naja, auch klar. Soziale und politische Auswirkungen unter Themen religiöse Autorität.
Oh ja.
Die katholische Kirche würde erheblich an Macht und Einfluss gewinnen. Allerdings. Das kann man sich vorstellen. Gesellschaftliche Institutionen können sich stärker an kirchlichen Lehren orientieren. Ich hoffe das, dass sie das tun. Also wirklich. Kulturelle Verschiebung. Säkularismus und Atheismus könnten an Bedeutung verlieren, während Gesellschaften möglicherweise theokratischer und religiös orientierter
werden. Ich finde es niedlich, wie zurückhaltend ChatGPT ist. Atheismus könnte an Bedeutung verlieren. No shit. Das könnte, kannst du dir sparen.
Und das ist eigentlich der Punkt, den ich machen wollte. Konflikt und Einigung. Während einige Gesellschaften versuchen können, den Beweis zu akzeptieren und sich anzupassen, können andere ihn ablehnen, was zu Konflikten führen könnte. Persönliche Auswirkungen, Lebenssinn und Prioritäten, existenzielle Fragen, auch klar. Fazit. Die Welt würde sich in nahezu allen Bereichen verändern, von der persönlichen Ebene bis zur globalen Politik. Ein solcher Beweis könnte sowohl Einheit als auch Spaltung bringen und die grundlegende Struktur von Wissenschaft, Gesellschaft und menschlichem Selbstverständnis revolutionieren.
Guck mal, das ist nicht lustig. Es gab mal eine Zeit, in der es fast so war, dass zumindest in weiten Teilen der Welt das so war, dass einfach alle daran geglaubt haben.
Ja.
Und heute sind wir aber an einem Punkt, an dem es so krasse Veränderungen geben würde, wenn dieser Zustand von früher wiederhergestellt würde. Da sieht man mal, wie krass wir uns verändert haben.
Fortschritt ist real.
Fortschritt ist real. Wir sind fortgeschritten von Gott.
Ja.
Als Menschheit.
Wegschritt. Aber vor allem auch so doll, dass jetzt in meiner ganz persönlichen Prägung es mir ganz unverständlich ist, wie andere Leute noch nicht diesen Schritt gemacht haben können.
Den Fortschritt
ja. von Gott. Bord. Vom Bord. Ja.
Na gut. Nein, das ist okay. Glaubt, was ihr wollt. Liebt, wen ihr wollt. Und schreibt mal wieder ein Gedicht. Hast du schon mal ein Gedicht geschrieben? Ja, weiß ich. Du hast eine Ballade geschrieben.
Ich habe eine ganze Ballade geschrieben, ja. Und ich bin ja mittlerweile dazu übergegangen, Songtexte als Gedichte auch zu interpretieren.
Ja, hast du mal die Benny-Ohren abgeschnitten dir?
Nö. Du bist so tief in mir drin, in meinem Herzen, meiner Seele und meinem Verstand, hast du dich so hart reingezeckt.
Willst du sie mir mal geben?
Die Ohren?
Nein, die Texte.
Ne, ich schreibe sie ja gar nicht. Das ist ja das Ding.
Ach so, ich dachte, du würdest sie schreiben, dann würdest du sie mit Benny-Ohren lesen.
Nee.
Also mit den Ohren lesen.
Ich habe tatsächlich vorgestern, glaube ich, gerade irgendwie so ein altes Notizbuch gefunden, wo ich auch mal Texte reingeschrieben habe. Das muss vor 20 Jahren gewesen sein. Und die empfand ich auch wirklich alle als sehr schlecht.
Ja, du musst jetzt Texte schreiben. Du möchtest das seit Monaten, wünschst du dir das.
Ja, ich habe ja ein paar Sachen geschrieben, aber halt nicht fortgeführt und nicht beendet.
Wie schade.
Schade, ne?
Ich fühle mich als Bremshemmschuhklotz.
Ja, wenn ich dich nicht kennengelernt hätte, wäre ich ein weltberühmter Star in Deutschland. Ungefähr. Kennst du Hotel Matze.
Ja.
Matze Hiescher führt Interviews mit verschiedensten Gästen und Gästinnen. Und der hat ja drei Fragen, die er immer zum Ende stellt. Und ich möchte dir, du wirst die wahrscheinlich nie aus dem Stegreif kennen, ich möchte dir diese drei Fragen einmal stellen und ich möchte mal gucken, wie du darauf reagierst.
Sind wir schon am Ende dieses Podcasts?
Nein, wir sind nicht am Ende dieses Podcasts. Ich glaube auch.
Aber wir können ja auch mal was anderes machen als Hotel Matze.
Auch das, dass wir sie vorher schon stellen, ja, vor dem Ende.
Ja, so unterscheiden wir.
Und vielleicht hat man dann auch weniger Druck, schnell kurze Antworten zu finden, sondern man kann vielleicht auch ein bisschen reinsteigen, falls da interessante Gedanken auftreten.
Das ist cool. Wir sind jetzt im Bedebuch-Podcast, werden die Hotel Matze-Fragen gestellt.
Genau, alles über Hotel Matze. Die erste Frage lautet, was möchtest du gewesen sein?
Oh. Gut, dass ich nicht bei Hotel Matze sitze. Will meine Schultern runtergehen bei der Frage.
Warum denn?
Ich finde die Frage gut.
Die Frage ist doch wirklich
gut. Aber sie ist...
Man
muss sofort so eine richtig gute Antwort präsentieren, wo alle sagen, oh, inspirierend.
Muss man nicht.
Tatsächlich möchte ich vor allen Dingen gewesen sein. Also ich möchte irgendwie...
Das klingt, als würdest du sterben wollen.
Ich möchte einen Unterschied gemacht haben für mindestens einzelne Menschen.
Ja, aber das macht jeder.
Ja, aber das sind eigentlich ein relevanten Anspruch. Unterschied.
Ja.
Also natürlich jede Begegnung, bla 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 bla, aber ich möchte eine wichtige Rolle im Leben einiger bis vieler Menschen gespielt haben.
Hast du schon.
Cool, kann ja sterben. Also habe ich erreicht. Also ich glaube, ja, ich glaube, also ich glaube, dass ich tatsächlich so, und ich möchte, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, etwas geschaffen haben. Ich habe es genau vor ein paar Folgen gesagt, ich möchte etwas geschaffen haben, das ich gut fände, wenn es nicht von mir käme.
Also etwas, das bleibt.
Es ist nicht, die Sonne explodiert irgendwann, das ist jetzt nicht so wichtig, dass es überdauert, aber ich möchte irgendwie was geschafft hat, woran andere Leute im Jetzt oder nach meinem Tod, ist eigentlich egal. Es muss nicht über mein Leben überdauern unbedingt. Aber wo andere Leute eine Freude dran haben, die vergleichbar ist mit der Freude, die ich habe, wenn ich bestimmte Dinge, also so ein bereichernde, mein blödes Flussbild da mit der, ja, Filteranlage und den ganzen Scheiß, den ich mir da zusammengetrümmert habe. Das Ding.
Aber was macht denn dieser Gedanke mit dir, der ja nun nicht unrealistisch ist, dass spätestens in der übernächsten Generation kein Schwanz mehr weiß, wer du bist, du gemacht hast und auch alle Leute, auf die du so einen Impact hattest?
Es ist egal, es muss sich nicht fortführen. Es muss nur, das ist natürlich schön, wenn man Dinge so grundsätzlich ändert, dass man für viele Leute einen Unterschied macht. Aber ich finde es wichtig, dass Menschen ihr wertvolles Leben, das so unwahrscheinlich ist, dass es überhaupt zustande kommt, gut verbringen, erfüllend verbringen.
Und das ist schon ein krasser Anspruch.
Und das sind ja weitere Ketten. Ne? Also wenn du jemanden positiv veränderst, ist es die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch auch weiter Positivität in die Welt trägt, groß. Und dann ist das indirekt, gibst du so Dinge weiter. So funktioniert ja auch Menschheit.
Multiplikator-Effekt. Aber das ist ja trotzdem sehr vielschichtig. Also du kannst ja auch positive Veränderungen hervorrufen, oder du hast sie ja auch schon hervorgerufen, nehme ich jetzt mal mich zum Beispiel, du hast mein Leben sehr, sehr positiv geprägt und beeinflusst und das tust du auch weiterhin, selbstverständlich, aber es gibt ja trotzdem Phasen, wo es mir zum Beispiel nicht gut geht, unabhängig von diesen positiven Dingen, also das heißt nicht, dass ich deswegen ein Happy Life führe.
Nein. Das meine ich aber nicht. Ich möchte nicht, dass die Leute meinetwegen ein vollumfänglich positives Leben haben.
Ja, okay.
Aber es gibt Momente in meinem Leben, die mich auf eine Art und Weise erfüllen und glücklich machen und bereichern, die das Leben insgesamt lebenswert machen.
Ja.
Die Tatsache, dass ich immer mal wieder über Sachen nachdenke, mit denen konfrontiert werde, neue Perspektiven erfahre, Dinge sehe, erlebe, höre, schmecke, was auch immer, macht mein Leben insgesamt lebenswert. Und ich möchte...
Lebenswerter, können wir uns darauf einigen?
Ja, Lebensfelder.
Das klingt ja so, als wären die anderen Dinge nicht von Belang, die ja.
Nein,
auch
das können ja Kleinigkeiten sein. Genau. Das muss nichts Großes sein. Genau. Es kann ein Gedanke sein, es kann ein Witz sein, es kann eine menschliche Regung sein, dass man sagt, das war selbstlos, das finde ich toll, das wärmt mir das Herz oder das. So. Es kann albern sein, es kann alles, da gibt es ganz viele Sachen. Und ich möchte gerne möglichst vielen Menschen solche Momente ermöglichen.
Das ist hübsch.
Glaube ich. Ja. Ich glaube, dass es wirklich eine Antriebsfeder für mich ist. Oder ja. Das ist vielleicht nicht eine Antriebsfeder, aber etwas, was ich mir wünsche zu sein oder gewesen zu sein.
Ja, das fühle ich. Das fühle ich. Einfach, also man kann es, glaube ich, vereinfacht sagen, positive Auswirkungen auf seine unmittelbare Umgebung. Und wenn man dann noch vielleicht Dinge positiv prägt und beeinflusst, so dass sie dann noch darüber hinaus weitergetragen werden, dann hat man es eigentlich geschafft.
Ja, genau. Das ist die Fortführung oder die noch coolere Variante dessen.
Ja.
Dass man nicht nur für eine Person was macht, sondern so einen Dominoeffekt hat.
Ja, genau. Okay. Zweite Frage. Was denken Leute über dich, was nicht stimmt? Das ist natürlich eine Frage, die jetzt irgendwie bei, ich sag mal, richtigen Stars besser aufgehoben ist, weil es da ja meistens so ein öffentliches Bild gibt. Und die Leute dessen sich auch bewusst sind, weil sie damit in irgendeiner Form konfrontiert werden. Als Privatperson ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger zu beantworten. Aber ich hätte eine Antwort darauf.
Für dich?
Ja, für mich.
Willst du die mal zuerst geben?
Ich würde sagen, dass Leute über mich denken, ich wäre selbstbewusster, als ich bin. Weil das ist aber auch einfach eine Reaktion, die ich sehr häufig gekriegt habe, wann immer ich Menschen erzähle, ich sei ein eher schüchterner Typ.
Sind sie überrascht
und denken, ah, das hätte ich bei dir niemals gedacht, dass du schüchtern bist. Aber da sind wir wieder. Du bist
ein Podcaster.
Ich bin Podcaster und da sind wir ein YouTube-Star, AD. Und da sind wir halt auch wieder bei dem Thema unterschiedliche Rollen in unterschiedlichen Kontexten. Also da merkt man einfach, dass so eine, ich sag mal, professionelle Arbeitsrolle zum Beispiel nicht repräsentativ für mein echtes Ich sind.
Ja.
Ist.
Also, mir ist es nicht so wichtig, wenn die Leute weiter von mir entfernt sind. Ich glaube, es gibt eine Menge Sachen, die Leute über mich annehmen, die nicht stimmen, die mich aber nicht beschäftigen und die ich vielleicht gar nicht wahrnehme. So Leute im halbnahen Umfeld. Aber ich bin mir sicher, dass meine Frau, du, meine Eltern, andere Leute, die sind, das weiß ich auch. Es gibt immer wieder Sachen, die machen mich auch wirklich fuchsig, wo ich denke, du zum Beispiel verstehst mich in einem Argument nicht richtig oder ordnest mich falsch ein oder siehst mich falsch oder so.
Ja.
Das ist was. Und dann ist es aber, also insofern schwer zu benennen, als dass es manchmal bei diesen Dingen so ist, dass man merkt, ich weise das weit von mir, aber ein bisschen was dran ist vielleicht trotzdem. Ja. Oder man redet vielleicht manchmal ein bisschen aneinander vorbei, aber eigentlich ist da ein Kern dran und vielleicht wühlt es auch deswegen in mir, weil da sogar was dran ist. Ich sehe mich als jemand, der und das ist meine ganze Identität, aber dann werde ich damit konfrontiert, dass ich für jemanden gehalten werde, der das Gegenteil ist und sage, das stimmt überhaupt nicht. Wenn ich drüber nachdenke, doch, es stimmt beides vielleicht. Es ist beides nebeneinander, ist wahr.
Ambiguitätstoleranz.
Bei meiner Frau ist es zum Beispiel so, dass es, also ich nehme mich eigentlich als jemanden wahr, der sehr aktiv ist und sehr viel Ideen hat und Sachen anstößt und neue Sachen macht und will.
Mhm.
Und bei meiner Frau ist manchmal der Blick, dass ich eher wenig Neues reingebe und
eher bewahren möchtest.
Nicht bewahren möchte, aber einfach zu wenig Impulse setze für, man könnte doch mal, sondern eher reaktiv mich verhalten.
Ja, verstehe.
Ein Vorwurf oder eine Beobachtung, sage ich erst gar nicht unbedingt Vorwurf, die sich nicht mit meinem Selbstbild deckt. Die, wenn ich aber darüber nachdenke, in unserer Beziehung tatsächlich stimmt. Und das ist dann so ein dissonanter Moment, wo ich denke, hä, wie kann das beides sein? Warum ist es eigentlich so?
Ja, aber das ist dann wahrscheinlich auch einfach der Tatsache geschuldet, dass du dich erstmal, also man, wenn man sich selbst bewertet und beurteilt, dann neigt man ja auch dazu, andere Menschen zum Vergleich herzuziehen. So im Vergleich zu bin ich eher offen oder eher introvertiert oder eher kreativ oder eher konservativ, whatever. Ganz wertfrei. Und dein Bild bezieht sich wahrscheinlich auf deine lebenslange Erfahrung, die im Vergleich zu sehr vielen Menschen dich eher in die Rolle des aktiven, anstoßenden, kreativen Wahnsinnsgenie,
Hans Dampf in allen Gassen.
Ja, genau. Darstellt und das auch vollkommen richtig ist. Und im Vergleich zu deiner Frau bist du halt dann eher der Part, der etwas zurückgenommener
weil
ist.
Weil sie noch viel krasser,
weil auf, sie die noch viel krasser auf die Tube.
Oder ist. Auch, weil das halt eine Beziehungsdynamik ist.
Auch das, ja.
Dass, ja, dass ich mich vielleicht in bestimmten Dingen eher zurückziehe, weil ich, also, genau, das kann sein. Das ist bestimmt auch so. Aber trotzdem ist es so, dass man so ein sehr dolles Bild von sich hat, auch geprägt durch die Rückmeldung, die man von anderen bekommt. Und das wird dann plötzlich clashed und wird in Frage gestellt. Und deswegen kann ich da nicht sagen, andere Leute glauben etwas über mich, was nicht stimmt, sondern das stimmt, aber es fühlt sich trotzdem falsch an.
Mhm.
Und
aber ja, ich möchte einmal ganz
kurz... Das ist meine etwas falsche Antwort auf diese Frage.
Ich möchte kurz zum Protokoll geben, weil du mich ja jetzt ja auch gerade explizit damit in diesen Kreis reingezogen hast, bei deiner Erklärung. Mittlerweile, viele Jahre war, da hätte ich das jetzt nicht so mit Überzeugung gesagt, aber mittlerweile bin ich da sehr überzeugt von. Ich glaube, dieses ein falsches Bild von dir haben existiert bei mir nicht mehr.
Mhm.
Und wenn ich mich entsprechend äußere, ist das, um dich zu piezen.
Ja, ja, das haben wir schon mehrfach erlebt. Ja?
Genau.
Und auch wenn dann darüber geredet wurde, dass man, das ist ja auch so, häufig ist es ja auch eine Frage von, man sagt etwas und es wird anders aufgenommen. Also man kriegt das tatsächlich in falschen Hals oder sortiert das anders ein. Der Kontext war ein anderer, das Wording war vielleicht schlecht oder falsch oder was auch immer. Oder es ist sowas, so eine Piesacken und so.
Ja.
Ja. Und eben auch diese Gleichzeitigkeit von sowohl als auch, dass man irgendwie sagt, ja, du sagst zwar immer das, aber hier, guck mal, wie du dich da verhalten hast.
Doppelmoral.
Ja, Doppelmoral. Und ich finde, so richtig der Vorwurf der Doppelmoral häufig ist, ich finde, dass Doppelmoral etwas sehr Menschliches ist.
Absolut.
Dass sehr viele Leute machen das auch nicht. Also ich würde nicht sagen, dass es etwas Gutes ist, aber auf jeden Fall nicht etwas, was immer schlecht sein muss.
Und ich kann sogar das mit einem ganz konkreten Beispiel verknüpfen, was mir schon so unfassbar häufig bei den verschiedensten Menschen, inklusive mir selbst, aufgefallen ist, Doppelmoral. Ich würde jetzt einfach mal die steile These in den Raum stellen, die allermeisten Menschen verhalten sich zu sich selbst schlechter, als sie das ihren eng lieben Menschen raten würden. Also ganz klassisches Beispiel, das ist kein gutes Beispiel, warte mal.
Weil nicht zu sich selbst
schlecht. Ja, warte, es ist kein richtig guter Vergleich, aber ich trotzdem, um es ein bisschen klarer zu machen, dieses, also wenn es einem, keine Ahnung, mental schlecht geht, ist irgendwie regelmäßig rausgehen oder Sport machen, sich mit Menschen treffen, ist richtig gut, mach das, los, das hilft dir, das ist nur gut für dich, überwinde deinen eigenen Schweinehund, weil das tut dir gut.
Ja.
Und wenn man das als Tipp gibt, dann weiß man, dass das stimmt, also es stimmt ja auch wirklich, ist ja ein Fakt, also das für die allermeisten Menschen ist das richtig. Aber wenn man dann selber in einer solchen Situation ist, wo alles sich schwer anfühlt, wo man das Gefühl hat, oh, ich komme irgendwie gar nicht irgendwie aus diesem Loch raus, wenn man jetzt jemand als guten Freund oder Freundin oder Familienangehöriger oder so in derselben Situation wäre, würde man sagen, mach das und das, aber man selber für sich tut es nicht.
Ja.
Und das ist doch
deswegen ein Beispiel. Hilft es häufig. Ich weiß, warum du sagst, dass das nicht so ein gutes Beispiel ist, weil das nicht so richtig dieses mit der Doppelmoral trifft, weil das irgendwie eher das Gegenteil ist. Es ist eben nicht so, dass man sich, weil damit meint man ja häufig eher, dass man für sich was gut macht und für andere schlecht macht. Da ist es genau andersrum. Man macht was für sich schlecht und für andere.
Ja.
Hat man einen guten Ratschlag.
Ja.
Aber es ist de facto auch eine Art von Doppelmoral.
Ja.
Das stimmt schon. Nur nicht so, wie man es meistens benutzt. Da sieht
aber
man mal.
Es ist menschlich.
Es ist sehr menschlich und da sieht man auch, dass es manchmal wichtig ist, Dinge von anderen zu hören. Und auch mit anderen Leuten über Dinge zu sprechen. Also nur weil man etwas durchdrungen hat intellektuell und jemandem, der in derselben Situation steckt wie man selber, dem einen guten Ratschlag geben könnte, der wirklich hilft, heißt es nicht, dass man in der Lage, wenn man selber in der Situation ist, sich das auch selber sagen kann.
Ja, richtig.
Man braucht häufig das von außen. Einfach nur, ich habe das auch jetzt zuletzt in ein paar Situationen gemerkt, dass ich bestimmte Themen in mir habe, die ich mit anderen, auch die vielleicht ein bisschen weiter weg sind, teile, weil ich merke, dass ich das mal jemandem erzählen muss.
Ja.
Ja, das ist so. Das ist wiederum ein Plädoyer für Gemeinschaft und Gesellschaft und Menschlichkeit und soziale Kontakte. Und
auch für Verständnis. Also gerade wenn man irgendwie Doppelmoral bei anderen kritisiert, ja, was ja oftmals nicht also durchaus richtig ist, aber man sollte auch einfach die Menschlichkeit dahinter irgendwie sehen und auch vielleicht ein bisschen mehr Milde walten lassen.
Wo ich keine Milde walten lasse, und das ist tatsächlich ein Vorwurf der Doppelmoral, den ich dann selber bringe, ist, wenn die Leute also dieses wirklich Verlogene, wenn die Leute wirklich, Christian Lindner, nennen wir den sauberen Namen, wenn die Leute wirklich sehr vehement und offen sich empören über etwas und wirklich Leute an den Pranger stellen und sagen, wie kann man nur?
Ja.
So sind wir nicht, so wollen wir nicht leben und es aber genau selber tun. Das ist ja dieses klassische Ding von Doppelmoral. Das ist
die klassische Doppelmoral.
Dieses, was du in den USA mit all den ganzen, wir treten beim Bibelkreis auf und hinterher und so weiter. Das ist genau das, wo ich finde, da darf man nicht verzeihlich sein. Mit Christian Lindner darf man nicht sagen, das ist ja auch menschlich, dass er jetzt Olaf Scholz vorwirft, die Koalition zu brechen, obwohl er selber ein Torpedo gezündet hat. Das ist einfach nur
scheiße
und falsch. Aber ansonsten hast du völlig recht. Man muss nicht immer, das ist ja auch so ein bisschen Whataboutism. Man kann nicht sagen, ich nehme deinen Hinweis auf ein moralisch korrekteres Verhalten nicht an, weil du dich auch nicht immer moralisch korrekt verhältst.
Richtig. Menschen sind vielschichtig und kompliziert.
Mats hat noch eine dritte Frage
für mich. Mats hat noch eine dritte Frage, ist, wie ich finde, die langweiligste, aber
die langweiligste zum Schluss.
Die Frage ist, Gedankenexperiment, du hast ein, ich sag oft das Wort Gedankenexperiment in letzter Zeit, ist mir schon aufgefallen, ich muss das wieder nachlassen. Sag mal ein Synonym dafür. Wir stellen uns vor.
Stell dir mal vor. Hypothese.
Okay, du hast ein riesen Banner-Werbegrundfläche am Berliner Alexanderplatz und du kannst für eine Woche entscheiden, was da draufsteht, was alle Leute, alle Millionen BerlinerInnen, die daran vorbeifahren und laufen, lesen sollen. Es darf keine Eigenwerbung sein. Was soll da stehen?
Das stellt er jedem Menschen. Da habe ich, glaube ich, keine, also hätte ich gerne eine kreative, coole Antwort. Ich hätte gerne eine lustige Antwort.
Ja. Ist durchaus nicht uninteressant zu gucken, wie die einzelnen Leute, weil er ja wirklich einen sehr, sehr bunten Blumenstrauß an verschiedenen Menschen hat, die da irgendwie in den Podcast kommen, von jetzt gerade ganz aktuell Christian Lindner und Olaf Scholz und Friedrich Merz, die da waren, zu irgendwelchen AutorInnen, MusikerInnen, Comedians, ganz viele aus allen möglichen Bereichen des öffentlichen Lebens.
Was sagt zum Beispiel Olaf Scholz?
Das weiß ich nicht mehr.
Weißt du irgendwas?
Ich glaube, Olaf Scholz hat er die Frage gar nicht gestellt, weil das war ja schon das zweite Mal, dass er da war und das Ende war ein bisschen abrupt, weil er dann doch schneller los musste oder vorher das länger gedauert hat. Das ist dann halt sowas wie seid lieb oder
sei kein Arschloch.
Sei kein Arschloch, passt auf euch auf. Vorsicht vor der Litunde-Scheiße. Also,
macht den Tag für jemand anderen ein bisschen besser.
Ja, genau solche Sachen.
Das sind die langweiligen Antworten, die mir einfallen würden, die nicht falsch sind. Ich finde, das ist ja viel von dem, worüber wir gerade geredet haben.
Macht den Tag für jemand anderen ein bisschen besser, finde ich übrigens wunderbar.
Das war meine erste Idee.
Ja.
Aber, und sei kein Arsch, habe ich auch gedacht, aber sei kein Arsch ist so ein bisschen, das habe ich das Gefühl, das es wird viel benutzt gerade. Was auch, ist auch richtig, man soll kein Arsch sein. Ich habe ja schon mal dieses Ding, das ist ein bisschen zu brainy, diese Geschichte, das ist ja aus irgendeinem Film oder irgendeiner Serie, von diesem Ring, den erfolgreicher König hat, wo eingraviert war, this too shall pass, was in guten Zeiten den auf dem Boden halten sollte, damit er nicht abdreht und in schlechten Zeiten sagen soll, das ist nur vorübergehend, wir schaffen das. Wir schaffen das, wie wäre das? Wir schaffen das. Oder mein Credo von letzter Folge, es wird alles immer besser. Mein Mantra.
Dein Mantra, ja. Guck mal, das wäre doch eine gute Antwort. Das wäre auch eine sehr persönliche und ehrliche.
Es wird alles immer besser. Es wird alles immer besser, habe ich das Gefühl, wenn das da plakatiert würde, würde das die Leute als Zynismus empfinden.
Ja, glaube ich auch. Also viele.
Was nicht so gemeint wäre, weil es eben ein Mantra ist.
Ja, es wird alles immer besser, in Klammern wirklich. Sein. Kein Scheiß.
Kein Scheiß. Ich bleibe bei meiner langweiligen
Auf Erste. Ernst.
Go fuck yourself, finde ich auch irgendwie lustig. Einfach nur beleidigen von ganz groß, von einfach allem. Hast du was irgendwie...
Wie wär's mit Folgt Gary?
Folgt Gary, der Schnecke von SpongeBob?
Oder, was heißt noch Gary?
Gary Halliway von den Spice Girls.
Ja, und was heißt noch Gary?
Was?
Ja, was? Wird vielleicht ein bisschen gegen die Regel mit keiner Eigenwerbung verstoßen? Das hast du wirklich vergessen, ne? Das ist ja furchtbar.
Oh, nein, unser...
Soll ich sagen?
Ja.
Unsere Denkschule.
Unsere Denkschule, das ist das Wort, das nicht. Das ist so wirklich, kennst du, das ist wirklich, als ob du so Schublade klemmt. Und du spürst, wie es von innen gegendonnert. Aber wenn es von innen gegendonnert, hörst du es und du merkst es und es rumpelt. Aber du kannst es nicht sehen, weil es auf der anderen Seite der Schubladenwand ist.
Also man weiß genau, man kennt es, man weiß es, aber man kommt einfach bei ums Verrecken nicht drauf.
Unsere Denkschule, Gary. Unsere
Denkschule, Gary.
Ja.
Alles über Gary.
Das ist wirklich Eigenwerbung. Wir können auch nicht Deo oder plakatieren.
Ja, oh, Deo. Auch schon lange nicht mehr dran gedacht.
Aber finde ich schön, dass Matze diese Einschränkung macht. Denn das geht davon aus, dass wir lieber das nutzen würden, um unseren Podcast zu promoten, als die Welt zu verbessern.
Das muss nichts, nicht, also
muss sich nicht ausschließen. Vielleicht wäre in dem Fall Selbstpromotion der beste Weg, die Welt zu verbessern.
Denn unser Podcast macht die Welt besser. Wir sorgen dafür, dass alle Menschen, die diesen Podcast hören, einen besseren Tag haben, zumindest wenn sie das gut finden.
Ja.
Also meine Mutter hört ihn ja immer beim Gassi gehen.
Ach.
Deswegen hier, guck mal, ob Lotta gerade wieder irgendwo AA gemacht hat und nimm deine kleine Plastiktüte in die Hand und sammle mal schön die Scheiße auf.
Bitte unbedingt. Aber das geht, da gehe ich von aus. Ich kann
mir das vorstellen. Das macht sie auf jeden
Fall. Völlig zuverlässig.
Da ist sie gewissenhaft.
Ja.
Das ist die Frau, die mich erzogen hat. Natürlich ist sie gewissenhaft.
Ja, klar.
Also pass auf. Ich habe...
Wie ist eigentlich deine Richtigstellung angekommen? Weißt du das schon?
Gab's nee.
Das
schon? Haben wir noch nicht thematisiert. Ich habe seitdem, glaube ich, keinen Kontakt zu meinen Eltern gehabt.
There's another problem.
nur per WhatsApp, da hatten wir andere Themen. Pass auf, ich habe neulich die bescheuertste Kurzzusammenfassung der Serie Breaking Bad aller Zeiten gelesen. Das ist ein Bild davon. Ja. Also ne, man möchte es beim Streamingdienst sich eventuell angucken. Man kennt vielleicht, oh, man hat das noch nie gesehen, aber Breaking Bad habe ich mal gehört. Das soll ja ganz gut sein.
Also diese Texte sind immer so, da könnte man eine eigene Kategorie irgendwo machen.
Dann möchte ich die Kategorie einleiten mit der Kurzbeschreibung der Serie Breaking Bad.
Werden die eigentlich KI generiert inzwischen?
Wenn, ist es keine besonders gute KI, aber könnte sein. Ein Satz. Also es ist eine komplexe Serie unterm Strich. Aber es ist
eine Beschreibung keiner Folge, sondern der Serie.
Der Serie, die ganze Serie. Achtung. Schwarzhumorige Kultserie. Da will ich schon aussteigen eigentlich, aber schwarzhumorige Kultserie um einen Durchschnittsamerikaner, der nach einer Krebsdiagnose auf die schiefe Bahn gerät.
Das ist die süßeste Verharmlosung, seit Ahmadinejad den Holocaust geleugnet hat.
Ja, ich dachte, ich gucke nicht richtig. Schwarzhumorige Kultserie über einen Durchschnittsamerikaner.
Ja, es ist alles falsch.
Auf die schiefe Bahn.
Also ich finde, das klingt so, als würden sie über Hell von Malcolm mittendrin schreiben. Ja. Da kann man, der ist auf die schiefe Bahn geredet, in diesem schwarzhumorigen Hü. Da spielt er nämlich ein Durchschnittsamerikaner, nicht wirklich, aber schon eher als Walter White.
Ja, das fand ich ganz beeindruckend scheiße.
Ja.
Das war richtig, richtig schlecht. Ich habe das Gefühl, das war eine schwere Folge. Also
schwer?
Wir müssen doch gar nicht abmoderieren.
Wir haben auch gelacht.
Wir haben auch gelacht, aber wir waren auch wieder sehr, sehr deep. Also wir waren deep und meta. gleichzeitig. Wir waren über ein Ding und haben von oben drauf geguckt, vor allem auf uns. Und
krass reingedrillt.
Und dann
krass ganz reingedrillt. Ganz oben ist der Bohrkopf tief in die Erde versunken.
Aber in einer großen Geschwindigkeit, dass man so vom Mittelpart nicht so viel mitgekriegt hat.
Wir haben auf jeden Fall zum ersten Mal über R. Kelly gesprochen.
Weiß ich nicht, ob es das erste Mal war. Meinst du?
Ja.
Da wollen wir den Faden aufnehmen und über Puff Daddy sprechen? P. Diddy? Sean Combs?
Der hat ein krasses Netzwerk an...
Ich habe neulich zu meiner Frau gesagt, das dauert nicht mehr lang, dann bringt er sich um. Können wir vorstellen, so ein Jeffrey Epstein-Abgang.
Wow.
Das war so mein Gefühl. Aber ich habe ja auch schon den Tod von Britney Spears vorhergesagt und ist nicht eingetreten, nee. Gott sei Dank. Ich hatte nur das Gefühl, das wäre bei Britney Spears ein größerer menschlicher Verlust als bei Sean Combs.
Aber glaubst du, dass der... Also, dem droht ja richtig Knast, ne?
Dem droht richtig Knast, ja.
Das heißt, er kann auch nicht sagen, okay, mein Ruf ist ruiniert, ich bin komplett bloßgestellt, aber immerhin habe ich noch meine Milliarden und kann es mir kuschelig machen, sondern das kann er nicht.
Kann er nicht. Menschenhandel wird ihm vorgeworfen.
Ja, zu Recht bestimmt.
Es scheint so zu sein, als wäre die Beweislage erdrückend. Allerdings, bei Gil schien sie auch erdrückend. Wobei, eigentlich schien sie das nicht. Das war nur seine Aussage, die da irgendwie erdrückend wirkte. Kein guter Vergleich. Nein, sie wirkt, also es scheint wirklich also nicht gut zu enden für ihn. Und nach allem, was man weiß, scheint es auch vollkommen verdient zu sein.
Was, wie kann das nur sein? Wieso? Ist das so, dass die so besoffen sind, dass sie wirklich, also, aber selbst wenn du denkst, dass dich niemand dran kriegen kann, heißt das ja noch nicht, dass das gut ist.
Nee.
Und dieser Mann mit seinem Erfolg, der braucht das doch nicht. Und der brauchte das zu keinem Zeitpunkt seines beruflichen Lebens. Der hatte doch auf legalem Wege alles haben können, was er will.
Aber was heißt denn das brauchen? Also was meinst du denn?
Was treibt ihn denn dazu? Wenn du sagen sollst, das ist halt ein Durchschnittsamerikaner, der auf die schiefe Bahn geraten ist. Okay, die haben vielleicht Nöte, eine Krebsdiagnose, denen geht's nicht gut, da ist irgendwie was krass. Aber das hat der ja alles nicht. Der hat keine Not verspürt.
Nee, aber...
Vielleicht in seiner Jugend. Ich weiß nicht, was sein Hintergrund ist.
Weiß ich auch nicht. Das kann ich dir nicht sagen, obwohl
aber
ich mich
hat
viel damit
mit
beschäftigt 14 habe.
Mit Menschenhandel angefangen.
Nee, erst als er halt reich und mächtig war und seine Machtposition ausgenutzt
aber
hat.
Aber das braucht er noch nicht.
Ja, aber was heißt brauchen? Also vielleicht braucht er gerade dann...
Also niemand braucht Menschenhandel, um
nee,
mal das mal zu sagen.
Aber vielleicht muss er sich halt irgendwie spüren. Menschen wollen sich irgendwie selber spüren. Und das
da gibt es echt andere Möglichkeiten.
Weiß ich doch, aber vielleicht hat er
auch
andere ausprobiert und hat dann gemerkt, das reicht ihm nicht. Oder es hat ihm irgendwann keinen Kick mehr gegeben, weil er irgendwie schon in jungen Jahren unfassbares Geld verdient hat und unfassbare Macht bekommen hat. Und dann versucht man vielleicht, seine Grenzen auszutesten und dann sind ihm die Grenzen anderer Menschen egal geworden und weil er dachte, er kommt mit einem durch, ist machthungrig. Ich will das ja auch gar nicht irgendwie mit Verständnis begegnen,
aber ich
glaube, man kommt nicht weit, wenn man so rational sagt, ey, der hätte sich doch alles leisten können, ohne anderen Menschen dabei zu schaden. Ich glaube, das reicht nicht.
Also man könnte natürlich auch sagen, ich meine, Donald Trump hat das auch gemacht und der ist halt jetzt damit durchgekommen.
Ja.
Aber das hätte ja auch anders enden
ja,
können.
Ja, aber so wie...
Und vielleicht hat Puff Diddy auch gesagt, vielleicht komme ich damit durch.
Ja, mit Sicherheit hat
und
er das
bei
gedacht.
Donald Trump kann ich verstehen, warum er die Dinge getan hat, die er getan hat, um Präsident zu werden und zu bleiben und grenzenlose Macht zu haben und sich selber. Aber P. Diddy hat dadurch nicht mehr Macht bekommen. Er hat dadurch keinen Vorteil gehabt.
Aber nach allem, also wie es sich aktuell darstellt, er ist ja noch in Untersuchungshaft, das Gerichtsverfahren hat ja noch nicht mal begonnen. Aber so wie es zu sein scheint, ist, Achtung, wieder Catcar-Zitat, gegen P. Diddy ist Donald Trump ein Pausenclown. Das erstmal vorweg. Also ich glaube nicht, dass es sein Ziel war, noch mehr Macht zu bekommen, sondern die Macht, die er eh schon hatte oder vermutete zu haben, bis aufs Äußerste auszunutzen.
Für was?
Für
also
seinen eigenen Kick.
Ist das der Kick? Kriegt er dadurch seinen Kick? Was ist los? Aber man muss auch sagen, er hat es angekündigt. Er hat gesagt, er ist ein Bad Boy for life. Und es hat, alle haben gedacht, das ist einfach nur so ein Gangster-Slang, aber er hat das ernst gemeint. Mhm. Und Ben Stiller hat an seine Tür geklopft und dachte, er spielt ein lustiges, macht ein lustiges Video mit ihm. Was denkt denn jetzt Ben Stiller sich?
Ich bin so gespannt, was da noch alles rauskommt. Also die Gerüchteküche kocht ja über, welche Stars da noch irgendwie mit involviert sind. Namen wie Jennifer Lopez und Ben Affleck. Nee, Ben Affleck ist der Ehemann, der danach kam. Hier, Jay-Z und Beyoncé haben sich seitdem gar nicht mehr in der Öffentlichkeit so richtig gezeigt und geäußert.
Um Gottes Willen, wenn das jetzt alles zusammen... Ja, aber es ist ein geiler Song, Bad Boy for Life.
Freakouts hat er das genannt. Das waren die Freakouts für seine Sexpartys, wo er Leute unter Drogen gesetzt und vergewaltigt und übergriffig behandelt hat und alle anderen Leute auch. Leonardo DiCaprio soll Teil davon gewesen sein. Alles Gerüchte. Es gibt auf jeden Fall Fotos von Partys, wo die besagten Menschen alle auf jeden Fall zugegen waren, was man jetzt aber mitbekommen hat oder ja, nicht.
P. Diddy hat wahrscheinlich alle möglichen Partys gefeiert und ja. Wenn Leonardo DiCaprio eine Einladung von P. Diddy bekommt, dann folgt er auch erstmal.
Dann geht er dahin.
Und dann wird er fotografiert und wenn dann das Freakout kommt, hat er sich vielleicht schon verabschiedet oder hoffentlich, Leo.
Ja,
don't be an asshole.
Aber Leonardo DiCaprio ist ja auch irgendwie ein ganz witziger Mensch, der ja nun wirklich sehr viel für sowas wie Klimaschutz irgendwie unternimmt. Ein richtiger Aktivist ist, viel auf irgendwelchen Podiumsdiskussionen spricht und sich dafür einsetzt und Werbung macht, aber gleichzeitig irgendwie dreimal im Jahr so Yachturlaub in der Côte d'Azur und sonst wo macht. Also ja. Das ist auch wieder Doppelmoral. Da haben wir sie auch wieder. Da kann man sich auch fragen, ist es gut, dass er also wenigstens sich dafür einsetzt, während Greta mit dem Segelboot nach New York zur Konferenz fährt?
Vielleicht hätte Leo sie einfach mitnehmen können, wenn er eh fährt. Weil er will ja auch zur Klimakonferenz.
Stimmt, das Flugzeug ist ja eh in der Luft. Soll sie einfach.
Und sie wiegt ja auch nicht viel.
Die wiegt nicht viel. Antisemitismus macht leicht.
Das. Hast du jetzt gehört, dass Thomas Gottschalk und Mike Krüger ihren Podcast einstellen, weil sie Body-Shaming gemacht haben?
Über Ricarda Lang, ne?
Nee.
Nee? Ah, nee, das war Stefan Raab. Stefan Raab hat Ricarda Lang gebody-shamed. Wen haben sie body-geshamed?
Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat Thomas Gottschalk irgendwie sowas gesagt wie, da muss ich die ja erstmal zur Seite drücken, damit man mich überhaupt sieht oder irgend sowas, hat er gesagt. Und Mike Krüger hat herzlich gelacht. Und es war einfach, also es war wirklich nicht zu rechtfertigen. Es war so offensichtlich. Und dann haben sie aber gesagt, ach Gott, und die kann das ab. Irgendwie hat er sowas gesagt wie, wir kennen uns und was ich kennt und was ich mag, das neckt sich oder so ähnlich.
Mhm.
Und so nach dem Motto, das mache ich doch mein Leben lang schon mit der und wir haben doch ein gutes Verhältnis, dann darf ich das so sagen? Nee. Und dann hat sie halt auch öffentlich gesagt, sie hat auch gesagt, nee, das ist nicht okay.
Aber du weißt nicht, um wen es geht.
Nee.
Das bitte googeln, das möchte ich jetzt wissen.
Oh. Mike, ich wusste nicht mal, dass sie einen Supernasen-Podcast
doch,
haben.
Doch, das wusste ich.
So.
Thomas Gottschalk, Mike Krüger Podcast, Shitstorm.
Maite Kelly.
Ach ja, richtig, Maite Kelly.
Wer ist denn Maite Kelly?
Na, von der Kelly Family.
Ah, ach ja.
Mit A wird die geschrieben.
Ja. Ja.
Body-Shaming-Spruch von Thomas Gottschalk. Jetzt reagiert Maite Kelly bei Focus Online. Bild.de, so reagiert Maite Kelly auf Thomas Gottschalks fiesen Witz.
Jetzt fühlen die sich gecancelt, die beiden Supernasen.
Ja, ist okay.
Ist bestimmt ein guter Podcast gewesen.
Ich weiß nicht...
Wir sind auch bald so alt wie Mike Krüger.
Ja, ich frage mich gerade, wir sind ja, also jetzt stell dir mal vor, die sind um die 70, Anfang 70, die beiden, ne? Wir würden unseren Podcast so lange machen bis dahin. Wie groß schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass auch wir dann in einen, also, oder ob sich die Welt bis dahin so weiterentwickelt hat, dass auch wir
nicht mehr reinpassen.
Sind. Und dass wir das nicht mehr verstehen, nicht mehr mitkommen und auch dann irgendwann, ich sag mal, bockig werden und ganz absichtlich keine Rücksicht mehr nehmen wollen. Das ist ja so den Eindruck, der zumindest von Thomas Gottschalk, auch von Mike Krüger, von beiden ehrlicherweise, so ein bisschen verbreitet wird.
Ich sage nicht, dass es ausgeschlossen ist, aber ich glaube, wir sind etwas gefeitert davor,
ja,
weil wir auf einer Metaebene ein bisschen aware sind darüber, dass das passiert. Ich weiß nicht, ob Gottschalk und Krüger das auch sind, im Sinne von, wie sie vielleicht früher die Welt wahrgenommen haben und dass sie sagen, aber jetzt ist auch mal gut.
Weil vielleicht, weil sie aber auch, als sie in unserem Alter war, nicht solche Beispiele vor Augen geführt bekommen haben.
Also vielleicht.
Und sich dann dadurch ja auch nochmal eine Meinung gefestigt hat, so eine grundlegende Meinung zu, was ist verletzend und was muss man auf jeden Fall lassen in der Zukunft, auch wenn das früher irgendwie nicht groß Thema gewesen ist.
Also ich weiß nicht, ich schwanke so ein bisschen. Einerseits denke ich, wir haben jetzt auch ein Gefühl, dass wir eine gewisse Festigung unserer Werte haben und schon einen ganz guten, aber andererseits auch nicht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich am Ende schon angekommen bin, dessen, wie mein Verhältnis zu Rassismus, Sexismus, whatever ist.
Nein, auf gar keinen Fall.
Und die vielleicht schon. Aber ich, also vielleicht gerade, weil die auch in einer Generation waren, die sich sehr doll in Abgrenzung zu ihrer Elterngeneration und so Entnazifizierung und so weiter gesehen haben und das Gefühl haben, sie haben das Game durchgespielt, sie haben das alles aufgebrochen, sie sind die Guten. Unsere Generation hat nicht so viel aufgebrochen.
Musste nicht so viel aufbrechen.
Aber hätte schon gekonnt, das machen jetzt die Generation, die nach uns kommt.
Ja, genau.
Also wir sind so ein bisschen, haben uns so ein bisschen in die Hängematte gelegt. Und können uns jetzt zurücklehnen und sagen, wir finden alles gut, was richtig ist, deswegen.
Schön, das wird auch ein guter Claim. Wir finden alles gut, was richtig ist. Aber ich würde auch dazu sagen, ich würde mal vermuten, ich habe mich in den letzten 10 Jahren da auch deutlich weiterentwickelt im Vergleich zu den 10 Jahren davor. Was ja eigentlich eher kontraintuitiv ist. Man würde eher sagen, man wird irgendwie immer festgefahrener und ich bin natürlich in vielen Routinen festgefahren, aber gerade so, ich sag mal, was geistige Flexibilität angeht und Offenheit für Neues und auch Interesse an anderen Gedanken und auch gerade was dann jetzt eine deutlich politisiertere, jüngere Generation angeht im Vergleich zu unserer jungen Generation, also als wir jung waren, da bin ich auf jeden Fall viel offener und viel rezeptiver für, als ich es noch mit Mitte 20 gewesen bin. Und wenn sich diese Entwicklung so fortführt, dann glaube ich, sind wir relativ sicher davor. Aber man weiß natürlich nicht, ob sich das irgendwann wieder in die andere
Richtung entwickelt. Stell dir mal vor, einfach so in 30 Jahren ist die Jugend einfach völlig schief gewickelt und kommt mit so ganz doofen Ideen um die Ecke. Dann müssen wir doch was dagegen sagen. Und genau so denken das nämlich Gottschalk und Krüger auch.
Stimmt.
Und vielleicht ist es aber diese dann junge Generation wirklich schief gewickelt. Und wessen Verantwortung ist es dann, das zu korrigieren? Die derjenigen, die aus der goldenen Zeit kommen. Wir.
Ja, aber
die Gen Y.
Ich hoffe
dann
einfach.
Dann kommt endlich unsere Verantwortung. Wir haben nichts geleistet. Wenn wir alt sind, wissen wir noch, wie es sein sollte.
Ich habe aber die sehr große Befürchtung, dass, oder nein, andersrum. Ich habe die Hoffnung, dass ich dann auch anerkenne, also jetzt nur für mich gesprochen, dass ich nichts ausrichten kann.
Dass du nichts zu melden hast.
Ich habe nichts zu melden und das ist, also ich finde das
ist
jetzt
auch schade.
Grundlegend
nein. Man könnte doch auch die Generation Gottschalk anzapfen und nutzen, die haben ja wirklich viel Lebenserfahrung.
Ja.
Die haben doch viel durchgemacht.
Ja.
Wir müssten doch eigentlich, aber wir drängen die ja auch in eine Rolle, dass wir sie als Opis aufs Abstellgleis schieben und das ist auch nicht gut. Und dann werden die wiederum dazu, so eine Trotzreaktion zu haben. Es ist kein gutes Generationenverhältnis, das wir
okay.
haben.
Jetzt muss ich das aufgreifen. Ich hoffe, ich habe das nicht in der letzten Folge. Habe ich in der letzten oder vorletzten Folge von Bea Fiedler von Promi-Büchern erzählt?
Ich glaube, in der vorletzten.
In der vorletzten. Habe ich in der letzten Folge das nochmal aufgegriffen?
Nee, es kam nur einmal vor.
Weil ich habe nämlich, nachdem wir darüber gesprochen haben, nochmal kurz, sie war beim Promi-Büßen, hat nach zwei oder in der zweiten Folge rassistische Worte reproduziert, ohne böse Absicht, hat sie relativ glaubhaft deutlich gemacht, aber wurde trotzdem als Konsequenz erstmal von allen Leuten vor Ort damit, also die haben gesagt, das geht nicht, das darfst du nicht, das kann man heutzutage nicht mehr machen, das ist verletzend, hör auf damit. Und sie hat nicht aufgehört, weil sie es halt nicht böse gemeint hat und es war ja nur ein Wort und wurde dann aber direkt aus der Show entfernt und es gab keine, also man hat gar nicht mehr gesehen, ob mit ihr nochmal gesprochen wurde, ihr das nochmal richtig erklärt wurde. Man hat sie nur einmal ganz verzweifelt weinend gesehen, wo sie nochmal gesagt hat, ich meinte das nicht böse und ich wollte niemanden verletzen, aber bums war sie weg.
Ja.
Und ich habe das ja in der Folge, wo ich darüber erzählt habe, als positiv wahrgenommen, weil ich fand, es war gut, dass man einfach so Konsequenzen aufzeigt. Ich habe mittlerweile einen Podcast gehört, der dieses Thema auch aufgegriffen hat und da habe ich einen interessanten Gedankenanstoß bekommen, nämlich, die haben das beide sehr kritisch gesehen, es waren zwei, ein Mann, eine Frau, die haben es beide sehr kritisch gesehen, weil sie meinten, dass das nicht der richtige Umgang damit ist, sondern es viel besser gewesen wäre, sie einmal rauszunehmen und auch zu zeigen, dass man sie quasi mit den Vorwürfen konfrontiert, beziehungsweise ihr nochmal ganz in Ruhe erklärt,
ja,
was daran falsch und ist und warum man jetzt vielleicht in der Folge sie da rausnimmt. Das hat man aber nicht gemacht, sondern man hat halt gesehen, wie sie da diesen Fauxpas sich geleistet hat. Dann wie irgendwie 9 Leute auf sie eingeredet haben. Dann, hier, komm mal bitte kurz in unsere Einzelinterviewbox. Und dann hat sie quasi halt völlig aufgelöst, hat gesagt, ich wollte das nicht, tut mir leid. Ja, doch, sie hat, glaube ich, gesagt, tut mir leid. Und dann kam das Statement, geht nicht auch die Reproduktion von rassistischen Begriffen können wir nicht tolerieren, das ist gegen unsere Werte, deswegen müssen wir die Konsequenzen ziehen, bums aus, und danach wurde nie wieder drüber geredet. Und was kritisiert wurde in dem Podcast, den ich gehört habe, war, dass man so keinen Dialog hinbekommt und so auch nicht die Chance sieht oder wahrnimmt, Menschen, die wirklich ohne böse Absicht sowas machen, reinzuholen in den Dialog und reinzuholen in den demokratischen Prozess, sondern quasi, du hast einen Fehler gemacht, den hast du zwar mehrfach gemacht, aber und auch wenn du darauf hingewiesen wurdest, aber das hat dich sofort disqualifiziert, als Gesprächspartnerin für uns auf Augenhöhe da zu bleiben, du bist weg. Und das kann dazu führen, dass nicht nur diese eine Person, um die es geht, verloren wird, sondern wenn man das so im Fernsehen zeigt, auch Leute, die jetzt auch vielleicht eher der Ansicht sind, na gut, die hat es halt nicht böse gemeint, das ist eine verwirrte alte Frau.
Du hast gesagt, dass die schon das im Fernsehen mit diesem Voice-Over nochmal erklärt haben.
Sie haben es erklärt, aber halt in sozusagen einem abgeschlossenen Satz, und damit war es dann beendet. Okay. Und die Leute in dem Podcast haben sich gewünscht, dass sich in dem Moment, es ist das Promi-Büßen, da geht es ja darum, Verfehlung irgendwie sich dem zu stellen.
Das war eine gute Chance eigentlich.
Genau, dass man dann einfach quasi außer der Reihe sagt, okay, du kommst jetzt zu Olivia Jones, die das ja, die ist also ohne Witz extrem gut macht und die das auch eloquent genug ist, das auch zu formulieren, was da die Problematik dran ist. Und danach kann man sie immer noch rausschmeißen, sind auch eingestiegen sozusagen gleich zu Beginn, wo sie gesagt haben, was hier bei uns nicht geht, ist Sexismus, Rassismus, Antisemitismus. Sobald so ein Verhalten ist, dann gibt es Konsequenzen. Ja. Also da können sie schon dran halten, aber einfach zu sagen, hier Bea Fiedler, du kommst jetzt raus, du arme, alte, verwirrte Frau, aber du hast dich halt fehlverhalten. Sie weint, ist völlig am Boden zerstört und danach ist es kein Thema mehr. Und da muss ich sagen, da haben die einen Punkt. Und gerade wenn es wirklich darum geht, Leute wieder reinzuholen und zu umarmen, das ist ja eigentlich immer dein Thema, dass man halt Leute eben nicht aufgrund von Fehlern wegschiebt und sie irgendwie aus dem demokratischen Prozess rauskickt sozusagen. Das fand ich ganz interessant.
Das, ja, finde ich auch interessant. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich würde sagen, das gilt auf jeden Fall, wenn das außerhalb der Öffentlichkeit stattfindet. Also wenn das in deinem Familienumfeld oder sonst was stattfindet, dann muss das so laufen und nicht wie beim Promi-Büßen. Bei so einem öffentlich ausgestrahlten Ding gibt es natürlich eine gewisse Verantwortung, sehr klare Konsequenzen, aber das kann man so oder so machen. Aber die Klarheit und Schärfe, die dir ja gut gefallen hat, ist ja auch nicht ganz, ist ja auch was dran, dass man sagt, das ist richtig so.
Aber das fühlt sich halt für mich so ein bisschen auch rückblickend an wie so eine Bestätigung aus der eigenen Bubble, die nichts wert ist. So, dass man so, oh, mein eigener moralischer Kompass scheint ja genau richtig ausgerichtet zu sein, wenn ProSieben dieselbe Meinung hat. Aber ich stelle mir jetzt gerade vor, wie Leute, die jetzt sagen, hä, wir haben früher doch auch Z-Soße gesagt, warum darf man das nicht mehr sagen? Oder Schaumküsse hießen bei uns früher auch anders und wir haben es nicht böse gemeint. Und im Karl May darf ich doch auch noch irgendwie N-Wörter drinstehen haben oder whatever. Dass halt die Leute, die prinzipiell keine schlechten Typen sind, Menschen sind, dass man die damit so vom Kopf stößt, dass man dann so eine arme alte Frau so schlecht behandelt.
Also ey, du redest ja natürlich genau eigentlich meinem Argument drauf. Also insofern will ich da gar nicht widersprechen. Ich finde das richtig, was du sagst. Ich überlege nur so ein paar Sachen. Also zum Beispiel haben wir mal darüber gesprochen, dass es ein Problem ist, dass durch die AfD in Deutschland Dinge enttabuisiert werden. Dinge, die vielleicht früher Leute schon gedacht haben, aber sich nicht getraut haben, sie zu sagen, weil sie komplett, völlig klar, die konnten die bei ihrem Stammtisch sagen, aber selbst da wurden sie, wenn sie zu laut waren, schief angeguckt oder mal des Tisches verwiesen. Aber es war nicht Teil des Politischen, es war keine Option, so zu diskutieren. Und durch diese Verschiebung, dass man sich dann empört, so, oh, das sagen die, aber dadurch sind plötzlich Sachen sagbar, die vorher nicht sagbar waren, und es verschiebt sich alles so ein bisschen. Deswegen finde ich eine Tabuisierung nicht per se falsch. Und es gibt Situationen, wie zum Beispiel bei den beleuchteten Brüdern im Twitch-Stream zu Resident Evil 2, als wir von einer Gruppe von Nazis geraidet wurden, die sich aber fundamental in dem Sinne von Frau Fiedler unterscheiden, als dass sie offensichtlich nur zünden wollten. Also wenn wir ja viele jetzt reingegangen wären und sagen, geil, ich schleus mich da jetzt rein und danach haue ich da die ganzen Nazi-Parolen just for fun raus, wäre das was anderes gewesen, als wenn ihr das unabsichtlich, unbewusst rausrutscht, sie sich nicht bewusst ist darüber, wie verletzt das ist, dann darüber aufgeklärt wird und der ganz am Boden zerstört ist. Das ist offensichtlich eine anlassgelagerte Sache. Aber ich finde jetzt trotzdem richtig, dass wir damals nicht mit denen angefangen haben zu diskutieren, sondern die einfach rausgeschmissen haben.
Ich verstehe alles, was du sagst. Ich fürchte nur, dass ungefähr ein Drittel nicht weiß, welche Situation du da gerade
beschreibst. Okay, der Vergleich, den ich beschrieben habe, ist, Tim und ich haben einen Livestream auf Twitch gemacht mit so einem Videospiel und da können Leute halt reinkommen und da kam eine Gruppe von...
Reinkommen in den Chat.
In den Chat, genau, zugucken und schreiben und da kam eine Gruppe von offensichtlich organisierten, also Leute, die irgendwo rumhängen und zusammen sagen, wir gehen jetzt einfach mal alle zusammen in diesen Livestream und posten da Nazi-Parolen und ärgern die, trollen.
Ja.
Und da gibt es natürlich dann keine zwei Meinungen, da muss man auch nicht diskutieren, weil die gar kein Interesse aber daran haben.
Aber um die geht's ja auch gar
nicht. Genau, um die geht es nicht. Aber ich will nur sagen, es ist nicht immer, es gibt Situationen, in denen es richtig ist, einen klaren Cut zu machen. Und jetzt, wenn du sagst, es ist ein öffentliches Programm, da gucken Leute zu und es ist eine Sache, wo sich alle einig sind, das geht nicht. Aber du hast ja eigentlich schon die Antwort darauf gegeben, indem du gesagt hast, nimm sie raus, aber dann geh anders weiter damit um.
Genau.
Begleite das anders, hau sie nicht einfach nur in ein Loch und mach die
Klasse. Und lass sie halt auch selber nochmal zu Wort kommen, außer haben wir in Duisburg früher immer so gesagt. Also man hätte ihr einfach da noch ein bisschen mehr die Möglichkeit geben sollen, auch einzusehen.
Weiß man natürlich nicht. Vielleicht haben sie mit ihr geredet und es kam halt nicht noch mehr, als haben wir in Duisburg immer gedacht.
Das stimmt. Das könnte natürlich sein, aber... Ich finde, auch das hätte man dann thematisieren sollen. Dann hätte man vielleicht auch ganz kurz nochmal die Erzählerstimme oder Oliver Jones oder eine Texteinblendung.
Wir haben
versucht, sie nochmal damit zu konfrontieren, ihr die Möglichkeit zu geben, das gerade zu rücken, sich zu entschuldigen. Wir haben ihr versucht, das zu erklären, warum wir uns so entschieden haben. Das ist nicht, also hat nicht gefruchtet. Aus diesem Grunde haben wir sie jetzt sofort rausgenommen und verzichten darauf, das zu zeigen. Finde ich, hätte man machen sollen. Ich muss auch daran denken, wie wir auch vor vielen Jahren schon mal drüber gesprochen haben, wenn jetzt ein Otto-Film wieder im Fernsehen läuft, wo ja nun auch das N-Wort gedroppt wird und sehr rassistische Witze gemacht werden, dass man das nicht rausschneiden sollte, sondern dass man das war damals dein Vorschlag, wenn ich recht erinnere, dass man das einordnet. Also, dass man, bevor der Film startet, einen Text zeigt oder jemanden so eine Anmoderation machen lässt. Oder, keine Ahnung, Untertitel zeigt, so im Sinne von, Achtung, das ist im zeitlichen Kontext zu sehen und heutzutage wissen wir, dass das nicht mehr in Ordnung ist. Das
habe ich damals gesagt, also das ist natürlich, wird natürlich trotzdem noch reproduziert, aber ich habe es damals deswegen gesagt, weil in meiner Interpretation die Intention eigentlich eine antirassistische war.
Ja.
Die halt aber die sich der Reproduktion benutzt. Was auch erstmal einleuchtend ist, dass man das machen kann, das ist ja häufig so, dass man, wenn man Satire benutzt, dass man die Gegenseite darstellt mit ihren seltsamen Argumenten und so. Aber das ist halt ein Problem. Also das ist wirklich ein interessantes Phänomen, denn in allen anderen Bereichen, wenn du jetzt Donald Trump parodierst und seine Worte reproduzierst, um zu zeigen, wie absurd es ist, was er sagt, ist es nicht unbedingt ein Problem.
Ja.
Aber in dem Moment, wo du, das ist eine relativ einzigartige Situation, wo du Rassismen wieder reproduzierst, eigentlich nimmt man sich damit so ein bisschen auch, also es ist in Anführungszeichen fast schade, weil ich finde, dass man durch dieses Bloßstellen und dieses Spiegelvorhalten häufig einen großen Effekt erzielen kann.
Ja.
Ja.
Aber das heißt jetzt nicht, dass du forderst, dass man Dinge wieder reproduziert, wenn die Intention die richtige ist.
Nein. Ich sage nur, dass das das macht es manchmal schwerer.
Ja.
Es macht es schwerer, den einfachen Weg zu gehen.
Ich war neulich in einer Situation, da war ich moralisch komplett überfordert und wusste überhaupt nicht, wie ich das jetzt bewerten und einordnen soll. Ich habe Ich war Ohrenzeuge eines Gesprächs, von dem ich nicht Teil war. Dieses Gespräch wurde geführt von jungen Menschen so um die 20, Anfang 20. Und da war eine junge Frau, die ist schwarz und die erzählte, sie war ein paar Tage zuvor auf einem Konzert der Band, nee, nicht der Band, von Lauryn Hill. Die war nicht von, yeah, allzu langer Zeit war sie in Hamburg. Alte Fugees-Größe und was hat die denn so gemacht? Großer Weltstar mal gewesen, jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so aktiv, aber scheint jetzt wieder auf Tour zu gehen. Ich glaube, Wyclef Jean war auch dabei von den Fugees. Ja. Und die war auf dem Konzert und berichtete davon und es gab wohl irgendwie drei Voracts und dann hat sie so diese Voracts beschrieben und die waren wohl alle nicht so geil und dann erzählte sie von einem weißen Rapper, der wohl die ganze Zeit, während er gerappt hat, das N-Wort benutzt hat. Und sie hat aber nicht das N-Wort gesagt, wie ich es jetzt gesagt habe, sondern sie hat es ausgesprochen. Und zwar so dreimal in Folge. Selber schwarze Haut. Und da habe ich so gedacht, wenn das jetzt eine weiße Person gesagt hätte, hätte ich das völlig unangemessen gefunden und hätte möglicherweise mich sogar in dieses Gespräch eingemischt, einfach nur mal um zu sagen, ey, denk mal drüber nach. Bitte reproduzier das nicht. Auch wenn ich weiß, dass, weil es wurde ja auch sogar in diesem Gespräch problematisiert.
Ja.
Ne? Also, dass das ein Problem ist im Jahr 2024, dass ein Rapper die ganze Zeit das N-Wort benutzt. Es war nur in Verbindung mit einem weißen Rapper und es wurde gesagt von einer schwarzen Person. Und
sie hat gesagt, der darf das nicht nutzen. Der sollte das nicht
nutzen. Ja, sie hat gesagt, also sie fand es total überraschend und super strange und ganz falsch, dass er das gemacht hat. Ja, genau.
Nicht Common Sense, dass schwarze Personen das einfach völlig problemlos nutzen dürfen?
Ist das so?
Ja, ich glaube schon.
Ja?
Ja.
Okay.
Denn Rassismus funktioniert, also das ist kein Rassismus. Schwarze.
Nee, natürlich ist es kein Rassismus. Das war mir schon klar. Aber ich bin mittlerweile so darauf gepolt, dass es einfach nicht okay ist, egal in welchem Kontext, selbst wenn man es zitiert, es nicht zu benutzen.
Ja, das ist natürlich, es bringt einen ja auch in eine verunsicherte, schwache, defensive Position, dass man irgendwie so rumlaviert und so. Aber das finde ich okay. Ich finde es okay, dass es da keine Souveränität mitgeben kann.
Ja.
Es gibt dieses Interview mit Samuel L. Jackson und ich weiß nicht, das ist übrigens ein Gespräch zwischen ihm und einem weißen, bekannten Star, ich weiß nicht, wer es ist, wo Samuel L. Jackson, den man auffordert, das N-Wort zu sagen. Das ist total spannend, das zu sehen. Müssen wir gleich mal gucken. Das ist, weil da genau das offenbar wird, dass er da völlig in Anführungszeichen entspannt sitzt, das Wort sagen kann. Und jetzt sagt, los, go ahead, say it. Und das, also unabhängig davon, ob das jetzt gut ist, was Samuel L. Jackson da macht oder nicht und was jetzt die richtige Antwort darauf ist, fand ich, hat das so offenbar gemacht, genau diesen Unterschied. Das ist eben, da einmal Rassismus ist und einmal kein Rassismus ist.
Also wirklich ausgehend davon, wer es nutzt.
Ja. Weil das ist ja dieses Ding, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße.
Darf.
Außer halt in besonderen Konstellationen, in denen Weiße unterdrückt sind.
Darf in der Logik ein schwarzer Autor ein Buch schreiben, wo ständig das N-Wort drin vorkommt?
Ja.
Aber ein Weißer nicht?
Ja.
Aber, okay.
Aber natürlich wird, und dann fangen die ganzen fiesen Leute an zu sagen, ist der denn wirklich schwarz?
Jay-Z darf es nutzen, Eminem nicht.
So, ja.
Ja, dann ist man wieder auf Donald Trump Niveau von wegen, genau. Kamala Harris hat kurz
die ganzen Schienen schwarz zu sein. Und das ist alles falsch und alles schlimm und alles scheiße und so. Und es ist ein völlig vermintes Terrain und kein Wunder, dass dann ältere Leute, die sich eigentlich für die Speerspitze der antifaschistischen Bewegung halten, völlig verunsichert sind und nicht mehr. Und es ist, und da kommen wir wieder zurück zu Thomas Gottschalk, es ist nicht okay, wenn diese Leute im Diskurs nicht mehr stattfinden und stattfinden können. So kamst du auf Bea Fiedler.
Ja, richtig.
Und da bin ich eigentlich völlig bei dir. Und das muss möglich sein. Und das geht nur, wenn kluge Leute dabei sind und aufpassen und es einordnen und sagen und es erklären. Und gerade auf offener Bühne, also das im Privaten, jetzt jede Person, ich neige ja auch dazu, jetzt bei den Leuten, die uns geradet haben, nicht, aber ich neige auch eher dazu, wenn sowas passiert, zu sagen, nicht zu sagen, ich ignoriere dich, ich block dich, ich schmeiß dich weg, sondern ich erkläre dir jetzt, warum ich glaube, dass das falsch ist. Und Das ist im kleinen einzelnen mühsam. Da haben wir früher drüber geredet, wie doof das ist, auf Twitter alle Leute irgendwie zu korrigieren. Und das ist jetzt ja auch, das ist ja das nächste Ding. Bei Blue Sky jetzt gab es irgendwie dieses Ding, dass die gesagt haben, wie schaffen wir es eigentlich, so eine Happy Place zu sein, den wir konsequent blocken und ignorieren. Indem wir niemals auf die Leute antworten. Und das ist eine Technik, die funktioniert und die kann auch bei so Leuten, die aktiv sind, gut sein. Aber auch da ist die Frage. Aber
bei einer BR-Fiedler kommst du, also hast du da kein positives Ergebnis, außer dass sie halt nicht mehr stattfindet.
Also die Leute, die dieses Kapitol stürmen und die dann das Internet anzünden wollen und die Welt brennen sehen wollen und die nur, bei denen funktioniert das gut. Die
bald alle aus dem Gefängnis entlassen werden.
Und dann gibt es eine kleine Armee. Hattest du nicht vor einer halben Stunde gesagt, das ist ein schwerer Podcast?
Ja.
Und was genau haben wir dann dagegen getan?
Wir haben ihn noch schwerer gemacht. Noch mehr Gewicht an den Sack gehangen. Dann möchte ich diese Schwere nutzen, um nochmal ganz kurz eine Menschengruppe mit Hass zu überstülpen. Weil jetzt passt es, würde ich sagen, oder?
Go ahead. Ich hatte gedacht, wir machen, aber es ist auch unpassend, wenn wir jetzt plötzlich
über fröhlich was völlig
Absurdes reden und lachen und dann den Podcast beenden.
Ich go with the flow. Ich möchte jetzt auch ein bisschen hasslos werden, auch irrational und völlig wenig zielgerichtet. Aber ich hasse es übertrieben, wenn Leute immer, wenn sie gähnen, mit ihrer Gähnstimme Entschuldigung sagen.
Ja, Entschuldigung.
Kennst du das? Kennst du solche Leute? Also, wenn man das mal macht, in Ordnung. Aber Leute, die das zwanghaft tun, triggern mich übertrieben doll. Die so, oh, Entschuldigung. Da hat das Entschuldigung keine Bedeutung mehr. Ich weiß nicht, was da in den Leuten los ist. Was denken sie, hör auf jetzt zu gehen.
Kannst du das künstlich? Kannst du mit Absicht
gehen? Ja, immer wenn ich mir vornehme, es künstlich zu machen, muss ich es danach echt machen.
Oder wenn ich drüber nachdenke. Ich kann das richtig gut. Ich auch. Kannst du auch künstlich rülpsen?
Nein.
Nein?
Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht.
Jetzt probier mal ein bisschen.
Ich kann
meine
das nicht.
Tochter hat das nämlich versucht das immer noch, einer von den beiden.
Ich kann ja auch nicht pfeifen. Wieso soll ich rülpsen können? Und jetzt guck mich nicht so an, als wärst
du überrascht davon. Ich weiß, dass du nicht pfeifen kannst, aber ich sehe den Zusammenhang nicht.
Naja, das sind Dinge, die andere Leute ganz selbstverständlich können.
Ja, aber das heißt doch nicht, weil du kannst ja auch laufen. Also okay, sorry an alle, die das nicht können. Aber es ist jetzt nicht so, dass du nur, weil du nicht pfeifen kannst, nichts kannst, was andere können.
Ich kann nichts, was aus dem Mund rauskommt.
Das stimmt nicht.
Außer reden. Und gähnen, wenn ich will.
Die Zunge rausstrecken.
Ich kann sogar rollen.
Du kannst sogar rollen.
Kannst du auch Zunge rollen? Stark.
Aber nicht klappen, weil das ja niemand kann.
Ja, klappen können nur richtige Freaks.
Und auch, das kann man auch nicht drehen. Okay, du kannst nicht künstlich rülpsen.
Nein.
Hast du es mal probiert?
Oft.
Es ist so einfach. Aber man kann es schwer erklären.
Ich kann auch nicht nur eine Augenbraue hochmachen, obwohl ich das richtig viel geübt habe. Würde ich so gerne können. Das wäre ein Gesichtsausdruck, also der mir, glaube ich, so
rockmäßig. Ich habe versucht, das zu erklären, wie man künstlich rülpst, weil meine Kinder diese Zivilisationstechnik auch gerne erlernen wollen. Und ich habe gesagt, es ist ungefähr so schwer zu erklären, wie man in Mario Kart 64 driftet. Es ist einfach ein Gefühl.
Mario Kart 64 driften ist doch super leicht zu erklären.
Wie erklärt man das? Ist jetzt super uninteressant, egal für euch. Aber
im richtigen Moment eine Kurve R drücken und dann, pass auf, und dann ist ja das Entscheidende, in die Richtung der Kurve lenken, dann in die Gegenrichtung lenken, dann warten, bis sich diese Staubwolken da farblich verändern, dann wieder in die Kurve lenken, wieder gegenlenken, warten, bis sich die Staubwolken farblich verändern.
Es ist nicht in die Kurve, es ist nämlich gegen die Richtung
der
Kurve.
Dann ist es halt genau umgekehrt.
Also du fährst nach rechts und dann links. Das ist nicht so leicht. Gerade dieses Hin und Her und wann machst du eigentlich hin und zurück und so.
Dann, wenn sich die Farbe ändert.
Ich habe das Gefühl, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es...
Das ist dein Indikator.
Es ist ein Gefühl, das man hat.
Ja, man fühlt sich da rein, aber so erklärt man es erstmal.
Mhm. Aber es hilft den meisten nicht. So ist es beim Rülpsen auch. Du musst Luft reinziehen, aber auf eine bestimmte Art. Hinten im Halt.
Aber das war jetzt Bier.
Oh. Hat sich auch nicht nach einem künstlichen Rülps
angehört. Nee, hat sich auch nicht so angefühlt.
Wir haben eigentlich, glaube ich, noch nie einen Podcast gerülpst.
Das kann sein. Ich habe mal gepupst aus Versehen. Und es ist nur dadurch aufgefallen, dass ich erzählt habe, dass ich gerade gepupst habe. Mist, hätte ich es nicht mal gelassen. Dann würden alle denken, dass ich nicht pupse.
Wird doch noch auf eine heitere Note.
Aber ich pupse so gern.
Ich rülpse auch gerne.
Okay, pass auf. Allerletzte Frage. Und ich möchte sagen, es ist eine hypothetische Frage. Einfach jetzt mal so neutral in den Raum gestellt. Wie bewertest du es, wenn jemand pupst und sich dann aktiv dafür entscheidet, mit der Nase in die Wolke zu gehen, um zu gucken, was da so gekommen ist?
Moment.
Oder vielleicht unter die Decke gar. Du liegst im Bett
und pupst. Die Decke ist natürlich viel, viel passender. Weil das andere in die Wolke, das, man riecht, man muss ja nicht in die Wolke.
Naja, aber...
Also, das kann man ja komplett unbemerkt machen, indem man einfach weiter atmet.
Na gut, aber okay, folgende Situation könnte irgendwann bei irgendwem mal passiert sein. Man liegt so auf dem Sofa, Füße hoch, ja, weit zurückgelehnt, keine Decke über ein. Und dann pupst man und dann nutzt man diesen Pups, um sich aufzurichten, gerade hinzusetzen.
Damit man näher
an so ein den bisschen mit der Nase, ja, Richtung Wolkenursprung gehen zu können.
Also, ich finde es legitim zu erspüren, olfaktorisch, ob der Pups stinkt. Denn je nachdem, ob er das tut, handle ich. Zum Beispiel, indem ich ein Fenster öffne, die Decke schüttle.
Moment, ich muss eine Zwischenfrage stellen. Wie oft kommt es vor, dass du deinen Pups riechst und als Folge dessen das Fenster öffnest?
Sehr selten, aber es liegt wirklich daran, und das ist kein Witz, dass spätestens seit ich Vegetarier bin,
ja,
99,7% meiner Pupse gar nicht riechen.
Fair.
Gar nicht. Mhm. Und ich merke es sofort dann, wenn es mal anders ist, wenn ich mal Fleisch esse oder so. Tatsächlich ist es komplett geruchsneutral. Und deswegen ist es aber schon, also das hat auch, glaube ich, aufgehört. Ich bin auch inzwischen, ich habe eine innere Sicherheit, nee, kein Problem, es stinkt nicht, man muss überhaupt nichts machen. Aber doch, es ist schon vorgekommen, dass auch von anderen, dass es so doll gestunken hat, dass ich Fenster geöffnet habe.
Wie bewertest du es, wenn Menschen, irgendwelche Menschen das tun, die wissen, dass es stinkt,
ja,
weil es vielleicht auch nicht der erste ist, sondern der 17. in den letzten 35 Minuten und sich jedes Mal positionieren.
Dafür interessieren, wie es riecht.
Ja, genau. Und, ja, genau.
Also ist es ein Interesse oder... Ja, was ist der Grund
für das? Also,
denn es riecht nicht schön.
Ich würde es damit vergleichen. Wenn man, also ich gehe von der anderen Seite ran. Wenn man das nicht macht, also man pupst und, hypothetisch, pupst man und versucht nicht, das zu erschnüffeln, was man da produziert hat, ist es wie ein Handwerker, der einen Tisch baut, und ihn sich nie anguckt.
Mhm. Man hat was erschaffen.
Man hat was geschaffen. Man weiß, man ist da. Man,
also es ist tatsächlich ein
Interesse. Hat einen Impact.
Also, wenn man mal meinen Ansatz handlungsleitend oder nicht rausnimmt, dann ist es interessant, in der Tat selten. Also, ich. Was ist der Grund? Vielleicht ist der Grund, dass man so eine Art Monitoring betreibt. Man möchte sich gewahr sein dessen, wie die eigenen Pupse riechen.
Oder seiner Existenz.
Das ist ein bisschen noch grundsätzlicher. Da würde ich nicht mitgehen. Bei dem anderen, so ein Check-up, das kann ich nachvollziehen. Da gehe ich sogar mit. Da würde ich denken, ja.
Okay, ihr ganzen perversen Freaks da draußen, die sowas machen, ihr seid trotzdem gute Leute. Wir gehen mit. Die beleuchteten Brüder approven euer Pupsgeschnüffel.
Weil du rein hypothetisch
bist. Rein hypothetisch. Ich
habe das Gefühl, wir sind jetzt schon wieder bei dem Menschen, der sich selber beschatten lässt.
Das ist wirklich die allerschönste Klammer, die du jetzt zu diesem Zeitpunkt in dieser Folge hättest schließen können. Chapeau, mein Freund, das hast du sehr gut gemacht.
Damit bin ich auch dann durch für heute.
Ja, ich auch. Ich muss richtig heftig pischern. Werde das jetzt tun. Wir hören uns in spätestens 2 Wochen wieder. Und in 2 Wochen, irgendwas war da. Das hatte ich mir nämlich gerade noch überlegt.
Advent?
Nee, irgendwas, was wir dann wissen, was wir schon vorher gesagt haben. Fuck. Was ist das denn bloß gewesen? Irgendwas, was Anfang Dezember gewahr wird, wo wir dann wissen, ob wir recht hatten oder nicht.
Eine Wahl.
Vielleicht fällt es mir noch ein und ich nehme das nochmal auf und schneide es hinten an die Folie dran. Falls nicht, dann seid ihr genauso im Unklaren wie wir beide.
Wir hören uns, ihr hört uns spätestens am 14. Dezember.
Ja, ich weiß es. Dann werden wir möglicherweise schon wissen, ob du deine Tradition, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, trotz aufgehobener U-Bahn-Sperre noch beibehalten hast.
Werden wir nicht, denn die ist bis zum 12., glaube ich, oder?
11.
Ja, aber am 12. und 13. habe ich Homeoffice.
Ah, okay.
Also in leider nicht.
In der übernächsten Folge werden wir wissen.
Aber das muss ich jetzt ja doch nochmal sagen. Ich habe ja nie darauf geachtet, funktionskleidungsmäßig und so weiter.
Nee, stopp. Du hast nicht darauf geachtet. Jetzt. Du hast es massiv abgelehnt. Ja. In frühen Podcast-Folgen
genau. Und irgendwann habe ich letztes Jahr erzählt, oder dieses Jahr erzählt, ich habe eine Regenjacke und ich habe festgestellt, dass es ganz gut war.
Ja.
Und ich habe aber immer sehr viel Glück gehabt mit dem Fahrradfahren, dass ich auch in den Zeiten, in denen es viel geregnet hat, immer dann gefahren bin, wenn es gerade trocken war. Ich bin diese Woche und letzte Woche jedes Mal so krass nass geworden, 50 Minuten lang durch den heftigsten Regen. Meistens hatte ich keine Regenhose, einmal schon. Und ich hab's, also ich bin jetzt so weit, dass ich sage, ich kann es kann mich nichts aufhalten. Wenn ich sogar bei diesem Wetter
ohne Funktionskleidung,
teilweise ohne Funktionskleidung, durch so einen Regen fahre und trotzdem am Ende im Büro oder zu Hause ankomme und sage, ich mache es am nächsten Tag nochmal, dann gibt es für mich eigentlich keinen Grund mehr, das nicht zu machen, selbst wenn die U-Bahn wieder fährt.
Das stimmt.
Außer natürlich die Zeitersparnis, das bleibt. Aber ich muss sagen,
und ich habe noch ein Argument.
Es ist einfach wichtiger, sich in seinem eigenen Körper zu Hause zu fühlen.
Ja, bin ich ganz bei dir, aber ich habe leider noch ein anderes Argument, was dann gegen Fahrradfahren spricht bei solchen Witterungsbedingungen. Dann funktioniert dein geiler Lifehack nicht mehr, wenn du irgendwo duschst und kein Handtuch hast. Weil du doch gesagt hast, dass du dich an deinen Klamotten irgendwie trocken machst, aber wenn die halt super krass durchnass
geregnet sind. Ja, ich habe jetzt immer Ersatzklamotten, mehrfach Ausführungen, und ich habe jetzt so eine krasse Garderobensituation, dass ich immer irgendwie Pullis und T-Shirts durchwechseln, je nachdem, wie deutlich sie durchgeschwitzt haben.
Je nach Funktion.
Ich weiß nicht, ob das eine Funktion ist.
Ich liebe Funktionskleidung.
Ich weiß.
Wer Funktionskleidung ablehnt, der dürfte auch, wenn er zum Beispiel Gitarre spielen möchte, keine Gitarre in die Hand nehmen, sondern muss sich das vorstellen oder selber basteln. Das ist meine Meinung. Denkt da mal ein bisschen drauf rum.
Nein. Also ich werde es nicht tun. Ihr könnt das machen, aber ich werde darüber nicht weiter nachdenken.
Aber
ich bin schon fertig damit.
Auf jeden Fall ein perfektes Argument.
Das ist ein perfekter Vergleich. Zweifelsohne, besser wird's nicht.
Ich möchte mich irgendwie für diese Folge entschuldigen, aber ich bin trotzdem auch froh, dass es sie gibt.
Das vergesse ich sonst. Von wegen besser wird's nicht. Ich habe heute eine French Press gekauft. Wir haben jetzt schon mehrfach, die sind jetzt wie Herr der Ringe, der letzte Film, mit so vielen Outros. Ich habe eine French Press gekauft, Siebdruckpresse für Kaffee. Und bin in den Laden gegangen. Da habe ich gesagt, habt ihr Chibo? Ich habe gesagt, ihr müsst doch bitte eine haben. Ich war jetzt schon so in so vielen verschiedenen Orten, wo ich dachte, es gibt eine, es gab keine. Und sie war so, nee. Und dann habe ich gesagt, ich habe sie gefunden, da im Regal, da sind sie. Und da war eine rosane und eine goldene.
Goldene, okay.
Und dann hatte ich die rosane schon in der Hand und dann hatte sie gesagt, ich glaube, ich habe hier eine, die wird Ihnen mehr zusagen. Die ist schwarz. Da habe ich gesagt, nein. Das ist viel cooler hier. Und dann meinte sie, und dann hat sie gesagt, ja, da ist auch noch eine goldene. Ja, die goldene habe ich auch schon geguckt. Und dann ging ich damit zurück und dann sah ich, dass die rosane auch noch geglitzert hat, so ein bisschen. Die hatte so eine leichte. Und da habe ich gesagt, ich habe nicht gesagt, wollen Sie mich verarschen, aber ich habe sie so angeguckt. Ich habe gesagt, ich habe hier eine rosane Glitzer-French Press. Wieso um alles in der Welt soll ich eine schwarze nehmen? Besser wird's nicht.
Besser wird's
nicht. Und ich glaube, sie hat sich richtig gefreut, dass so ein bärtiger Mann so begeistert, typ. So ein maskuliner Typ wie ich, so ein Mann von einem Mann, sich so euphorisch über diese glitzernde, rosane French Press gefreut hat. Und sie sieht wirklich toll aus. Ich bin ganz glücklich mit dem Kauf.
Schön. Finde ich gut. Hätte ich auch so gewählt.
Ich trinke keinen Kaffee, aber es ist
egal. Nee, aber du musst ja trotzdem diese Gerätschaft in deiner Küche akzeptieren.
Ja, richtig.
Ja. Manchmal sage ich die Dinge genauso, wie du sie aussagen würdest. Wir sind gute Freunde. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute und Brüder, sagen, gehabt euch wohl.